Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
Woche 4. Es ist jetzt fast schon ein Monat, dass wir das Ganze hier machen. Ich freue mich wie immer, eure nächste Folge von GOAT, dem Sportpodcast, einleiten zu dürfen. Bei mir wie immer Felix. Guten Abend. Wie geht's dir?
Servus, Jona. Ja, mir geht's ganz gut. Letzte Woche kleiner Durchhänger gehabt, ja, zwecks Reisefahrt und Anreiseproblemen etc. Jetzt in alter Frische, auch etwas lediert von den ganzen Klausuren, die jetzt kommen. Du ja auch ein bisschen angeschlagen gewesen, die letzten Wochen auch viel zu tun gehabt. Aber ich freue mich wie jedes Mal jetzt heute Abend mit dir ein wenig über Sport quatschen zu können. In dem Zuge, erzähl mal unser Schema F, wie wir es ja schon immer haben. Erzähl mal, was war denn so dein Sportmoment?
Mein Sportmoment, wie du sagst, die Woche relativ durchtaktet. Es ist wie bei dir ja auch viel mit der Uni im Moment, viel Klausurenstress am Ende vom Semester. Nichtsdestotrotz, wir wissen alle, der Sommer steht bald vor der Tür und man muss so langsam mal wieder in Shape kommen. Und was ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gemacht habe, ist meine Ernährung tracken. Zum einen, weil ich es einfach als Experiment mal ganz lustig fand, so um zu gucken, was man am Tag so zu sich nimmt und wie das Ganze sich so verhält, dann auch mit dem Gewicht etc. Zum anderen aber auch, weil ja ich so einen kleinen Mini-Cut, sage ich mal, machen will, um ein bisschen das Bauchfett runterzukriegen, um zu schauen, ob da irgendwo ein Sixpack vorhanden ist. Das heißt, was ist darin jetzt der Sportmoment? Der Sportmoment ist, dass ich es für mich persönlich jetzt, ich mache das jetzt seit einer Woche genau, ich habe letzte Woche Montag angefangen und ich fand das mega interessant zu sehen. Ich habe wirklich versucht, so streng wie möglich alles zu tracken, was ich esse und trinke. Ich habe mich dann jeden Morgen, selbe Uhrzeit, gleicher Zeitpunkt gewogen auf nüchternen Magen und ich fand es extrem interessant zu sehen, wie sich mein Körper sozusagen anpasst an das, was ich ihm zuführe und auch wie das Ganze dann, wenn ich an einem Tag zum Beispiel mal 3 Stunden Tennis gespielt habe, an einem anderen Tag nicht, wie sich das Ganze auswirkt. Und jetzt die erste Woche war wirklich nur dafür da herauszufinden, was sozusagen meine Maintenance-Kalorien sind, also was mein Grundumsatz ist, mein Grundbedarf. Der hat sich jetzt so ungefähr bei 2400, 2500 Kilokalorien eingependelt. Was ich da auch interessant fand, war, ich habe erst in so einem Online-Rechner geguckt und da kam was viel Geringeres raus. Also da war dann irgendwie 1600, da habe ich gedacht, ui, das ist ganz schön wenig. Aber jetzt realistisch, wenn ich so 2500 Kalorien esse, halte ich mein Gewicht. Und ja, dann kann ab nächster Woche geplant werden, wie die Diät richtig losgeht.
Ja, das klingt ja mega, mega interessant. Da habe ich direkt richtig viele Fragen, beziehungsweise auch richtig viele Anmerkungen. Erstmal, ich glaube, diese 2500 Kalorien, die kommen natürlich bei dir auch zustande, weil du wirklich sehr viel Sport auch treibst. Also ich meine, dein Grundumsatz allein wegen deiner Körpergröße, du bist jetzt keine 2 Meter groß und wiegst auch keine 100 Kilo, da ist ja der Grundumsatz generell dann immer auch etwas höher. Aber bei dir wahrscheinlich halt wegen dem massiven Sport, den du eben treibst, oder?
Ja, denke ich auch. Also wie du sagst, ich bin ja nicht groß und bin auch nicht wirklich schwer. Das heißt, logisch ist dann, wenn man es einfach nur rechnet anhand Formeln, der Grundumsatz sehr gering. Aber dadurch, dass ich mal behaupten würde, dass ich prozentual von meinem Körpergewicht relativ viel Muskelmasse habe, das verbrennt ja auch im Ruhezustand immer mehr Kalorien. Und dadurch, dass ich auch einfach versuche, jeden Tag ein bisschen Sport zu machen und manchmal das auch ein bisschen übertreibe, geht er dann natürlich dementsprechend nach oben.
Ja, mega, mega. Und ich habe auch in der Uni tatsächlich einen Kurs über Ernährungswissenschaften auch bei einem sehr, sehr interessanten und sehr, sehr guten Prof, der das super gut aufschlüsselt, was man alles machen kann. Und dementsprechend würde es mich noch interessieren, auch so ein bisschen privat, wie würdest du das angehen? Also wenn du jetzt weißt, dein Grundumsatz ist 2000, du hast es jetzt gesagt, 2000 irgendwas, gehst du jetzt also peu à peu quasi etwas mit deinem Kalorienumsatz einfach runter, weil du möchtest ja abnehmen. Aber ich denke mal, weil du sagst, du willst einen krassen Cut, also wirst du jetzt kurzfristig quasi 2 Wochen lang quasi krass diäten, also voll Low Carb fahren, oder versuchst du tatsächlich eher so einen Mittelweg zu finden, wo du peu à peu quasi jetzt in dem Zeitraum abnimmst?
Das ist eine sehr interessante Frage und auch eine Philosophiefrage. Und ich habe mich da, weil mich das ganze Thema einfach sehr interessiert, so mit Fitness, Sport und Ernährung, jetzt auch wirklich intensiv eingelesen, um zu überlegen, wie ich es mache. Und bei mir ist es jetzt so Trial and Error. Also ich mache jetzt nichts, wo ich sage, okay, da bin ich mir sicher, dass es der richtige Weg ist, sondern ich habe mir jetzt was überlegt und ich möchte das Ganze gerne mal ausprobieren. Nichtsdestotrotz, das, was ich mir überlegt habe, ist durchaus auf langer Recherche basierend und denke ich, hat durchaus auch einen guten Hintergrund. Und das, was ich mir jetzt überlegt habe, ist, ich habe jetzt eine Woche wirklich benutzt, um meine konkreten Maintenance-Kalorien herauszufinden, wenn ich meinen ganz normalen Alltag habe, also mit meinem normalen Training etc. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist, weil ich gelesen habe, dass das sehr effektiv sein kann. Ich will jetzt keine, normal sagt man ja, eine Diät ist am besten, sage ich mal, wenn sie sehr langfristig angelegt ist. Also wenn du wirklich über ein halbes Jahr, sagen wir mal, ein Defizit von 100 bis 200 Kilokalorien fährst, ist aber sehr langwierig. Was ich jetzt machen möchte, ist ein anderer Ansatz. Ich hätte es gerne ein bisschen schneller, weil ich es auch einfach motivierender finde, wenn man Resultate sieht.
Ja, also, und der Sommer steht ja auch schon vor der Tür. Also
ja,
jetzt eine lang angelehnte halbes Jahr, dreiviertel Jahr Diät, dann bist du im Winter in deiner Topform, die du ja wahrscheinlich eher jetzt in, sagen wir mal, ein, zwei Monaten eher erreichen möchtest.
Das auf jeden Fall auch. Und das andere, was bei mir persönlich ist, für mich ist auch einfach dieser Motivationsaspekt. Ich verliere gerade, was Ernährung angeht, finde ich, muss man ja sehr diszipliniert sein. Und mir würde diese Disziplin verloren gehen, wenn ich jetzt mal ins Blaue hineingesagt 2 Monate Diäte und immer noch keine großen Unterschiede sehe, weil die erst nach 4 Monaten kommen, da wäre die Motivation bei mir weg. Das heißt deshalb, was du gefragt hattest, ja, was ich mir jetzt überlegt habe, ich will eine Woche einen sehr harten Defizit fahren. Da will ich fast 1000 Kilokalorien ins Defizit gehen. Das ist sehr, sehr krass. Das ist auch in der Range, sage ich mal, was wissenschaftlich empfohlen ist, wirklich am allerobersten Ende von, wie stark man ins Defizit gehen kann und sollte. Das werde ich aber nur eine Woche machen. Und nach der Woche werde ich es dann runterschrauben, werde dann so 400 bis 500 Kalorien ins Defizit gehen und das Ganze aber auch in Zyklen machen. Das heißt, ich werde im Wochendurchschnitt versuchen, diese 400 bis 500 Kalorien im Defizit zu sein und dann eben aber immer am Wochenanfang mehr im Defizit sein als am Wochenende. Das heißt, dass ich samstags, sonntags vielleicht so 100 Kalorien im Defizit bin und Montag, Mittwoch so 700, 800. Das will ich einfach mal ausprobieren. Ich erhoffe, dass in der ersten Woche halt das meiste Fett runtergeht. Und das Ganze habe ich jetzt mal für 8 Wochen angelegt, und also ungefähr 2 Monate. Und dass dann die 7 folgenden Wochen so langsam das restliche Fett, sage ich jetzt mal, noch vernichtet werden, aber das Ganze ein bisschen gesünder und langfristiger angelegt ist.
Ja, das ist ja echt super interessant, und vor allem ist es natürlich vielleicht auch, also für mich auf jeden Fall und den ein oder anderen Zuschauer vielleicht auch draußen oder Zuhörer in unserem Fall auch interessant, wenn du da irgendwann mal so nach 4 Wochen quasi bei der Hälfte und kurz eine kleine Review gibst, was so passiert ist, wie du dich quasi eingefunden hast in dieses System, ob die Disziplin oder die Motivation, wie du ja auch schon sagst, anhält. Ich meine, ich bin jetzt auch hier nach Bayreuth gekommen, ja, vor einer Woche genau, am Sonntag, mit quasi auch schon 1-2 Wochen leicht diätet und auch leicht mit der Kalorienzufuhr runtergegangen. Und das alles ist jetzt gegipfelt in einer gestrigen Eskapade mit von Bauchspeck bis hin zu Hackfleisch, Braten etc. Also klar, es geht wirklich darum, glaube ich, dass man realisiert, dass das nicht über eine Woche geht, nicht über 2 Wochen geht. Du hast jetzt 8 Wochen angestrebt. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, hast jetzt ja auch klar quasi schon dargelegt, weil du ja schon eher an die Extrempunkte rangehst. Aber es ist ja, es ist für diesen kurzfristigen Cut sicherlich sinnvoll und auch sehr interessant, ob das bei dir wirkt, weil, wie du auch schon gesagt hast, es gibt ja wirklich so, das ist typabhängig. Also man kann nicht, auch als Ernährungsberater kannst du, glaube ich, nicht einfach sagen, jo, du musst jetzt unbedingt das und das machen, sondern wie du auch jetzt so eine Probewoche gemacht hast, einfach ein bisschen rausfinden, wie der Körper reagiert. Und dann entsprechend selbst reagieren.
Ja, und vielleicht, um da nochmal einzuhaken, es ist definitiv typabhängig. Und was man ja sagen muss, ich starte jetzt ja auch nicht mit einem unfassbar hohen Körperfettanteil. Also realistisch geschätzt würde ich sagen, bin ich vielleicht im Moment so zwischen 16% und 17%, kann man vielleicht sagen, oder?
Bisschen, ich glaube sogar ein bisschen weniger. Also ich bin so bei 14, 15 und ich würde behaupten, ich habe nicht weh. Also ich glaube, du bist sogar noch ein bisschen leaner. Also gerade so an der Hüfte. Aber gut, ich habe ja, jetzt auch lange, Badesaison ist schon lange her, keine Ahnung, wie du
gut,
jetzt
aber momentan. Oder sagen wir jetzt einfach mal grob geschätzt 15-16% Körperfett und mein Ziel ist so 11-12%. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt den ganz großen Sprung anstrebe. Das sollte man immer dazu sagen. Natürlich in so einer 8-Wochen-Periode, wie ich sie jetzt gesagt habe, ist es nicht möglich, jetzt von, sagen wir mal, 25% Körperfett auf 11 runterzukommen. Aber in dem Level, in dem ich gerade bin von meinem Körperfett und du ja auch, wir sind ja recht lean. Also es ist ja nicht so, dass wir brutal viel Fett haben. Wir wollen ja sozusagen nur fürs Schwimmbad nochmal so das letzte Fett runterkriegen, um wirklich lean zu sein, dass man auch so ein bisschen die Adern sieht und die Muskelumrisse besser rauskommen. Ja, und dafür finde ich es einfach super interessant. Das Einzige, was ich jetzt schon gemerkt habe, wo ich auch mal sehr gespannt bin, wie es dann läuft, ist mit dem Tracken, weil das Tracken kann schon nervig sein, gerade wenn du halt auch nicht alleine isst, sondern sei es jetzt mit einer Familie oder mit Kumpels zusammen kochst, ist es schon immer schwierig, deine Portion genau zu tracken oder auch wenn du ins Restaurant gehst oder was zu essen bestellst, da wird es dann fast unmöglich. Also ich denke, ich werde jetzt dann auch während der Diät sehr, sehr viel selber kochen und sehr viel auch für mich alleine kochen. Das ist natürlich auch nochmal ein größerer Aufwand. Aber ja, ich sehe es so als Experiment und bin einfach mal gespannt, was da rauskommt.
Ja, können wir auch gerne ja dann in den folgenden Podcasts nochmal drüber quatschen, auch zum Thema Ernährung tracken. Da gibt es auch noch einige Tipps und Tricks, die ich gelernt habe, die ich selbst anwende oder die ich, wie gesagt, mitbekommen habe in verschiedenen Seminaren, die ja wirklich auch dann von den absoluten Profis geleitet werden, also Diabetologen oder Ernährungswissenschaftler, die sind da wirklich auch Fachmänner auf ihrem Gebiet. Würde mich noch ganz kurz interessieren, natürlich, wie du das siehst, weil du machst das ja jetzt quasi in der Hauptsaison auch für unsere Sportart, für den Tennis. Wir haben jetzt ja momentan irgendwie diese Regelung in Baden, dass unsere Runde verschoben wird. Dennoch 8 Wochen, ich meine, dass das auf jeden Fall auch auf Spieltermine zutreffen wird, wo dann deine, sagen wir mal, dein Cut dann anhält, deine umgestellte Ernährung. Ich bin da mal gespannt, oder wie hast du da irgendwie ein bisschen Schiss, dass du da vielleicht auch von der Leistung ein bisschen absackst, weil du eventuell einfach vom Körper her dich da mit den Umstellprozessen innerhalb des Körpers zu sehr konfrontiert siehst, dann noch mit der zusätzlichen Belastung so von außen?
Ich denke, es ist, also klar kann es passieren, aber ich denke, es liegt bei mir ganz gut. Also sagen wir, die harte Cut-Woche ist jetzt ja bei mir schon nächste Woche. Das heißt, ich werde nächste Woche, denke ich, die härteste Woche von allen haben. Dann werde ich 3 Wochen relativ entspannt haben und dann werde ich das habe ich vergessen dazu zu sagen, ich werde dann eine Refeed-Woche haben, wo ich wieder auf Maintenance-Kalorien gehe und wieder ganz normal esse. Und diese Refeed-Woche, nenne ich es jetzt einfach mal, wird eben auf den Anfang der Tennissaison fallen. Und ich denke, dass es dadurch ganz gut ist, dass mein Körper sich anpasst und dass jetzt nicht zu geschwächt ist. Was ich aber auf jeden Fall machen werde, ist, denke ich, ich werde an Spieltagen die Diät nicht ganz so strikt fahren. Also klar werde ich jetzt nicht zu McDonald's gehen und mir 5 Hamburger reinfressen, aber ich werde auf jeden Fall vorm Spiel halt schauen, dass ich eine Banane esse, Nudeln esse, dass ich eben auf gesunde Weise meinen Körper gut auflade, auch mit Elektrolyten etc. Was ich mir sogar eher davon verspreche, ist, wenn ich jetzt ein bisschen Diäte, verbunden natürlich auch mit Cardio und meinem ganz normalen Training, dass ich vielleicht sogar noch die 1-2% spritziger bin und da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln kann, auch auf dem Platz. Wo du natürlich recht hast, würde jetzt die Tennissaison in 2 Wochen starten oder in 3 Wochen, denke ich, wären diese Nachteile viel stärker gegeben, wenn sie sozusagen nach diesem harten Cut kommen würden. Aber dadurch, dass es noch ein bisschen Zeit ist und auch, dass der Refeed da noch dazwischen liegt, hoffe ich mal, dass das nicht zu große Schäden darauf auswirkt. Aber es ist definitiv auch was man sehen muss, wie sich es entwickelt.
Ja. Ja gut, das war auf jeden Fall ein super, super interessanter Exkurs, glaube ich mal, auch für uns so ein bisschen Ernährung und jetzt natürlich auch dein Experiment, nenne ich es jetzt mal, ist es ja eigentlich auch nichts anderes. Du machst es ja jetzt nicht jedes Jahr, das ist jetzt auch nicht quasi gängig bei dir in deinem Leben irgendwelche Diäten anzustreben oder durchzuführen. Kommen wir quasi meine eigene Überleitung zu meinem Thema. Ich nehme dir jetzt quasi so ein bisschen das Wort ab. Und zwar haben wir die Woche sehr, sehr viel Sport erleben dürfen. Wir sind ja auch alle noch etwas an unsere häuslichen an unser häusliches Umfeld gebunden. Deswegen, glaube ich, konnten auch viele die Chancen wahrnehmen, die eben momentan die Sportwelt so gibt. Fußball war auf jeden Fall eines der Themen, die so meine letzte Woche so ein bisschen bestimmt haben oder die vergangene Woche jetzt. Und zwar ist aber mein Highlight keines der Champions League oder Euro League Finalspiele, die wir sehen durften, sondern ein ganz anderes, ein sehr persönliches. Und zwar war ich tatsächlich gestern mal wieder eine Runde kicken. Für mich ist es tatsächlich quasi ein Ereignis, ja, für den einen oder anderen, der im Verein kickt, der macht es quasi wöchentlich oder geht freiwillig jetzt trainieren in Corona oder trainingsfreien Phasen. Aber für mich, Ball am Fuß, ich habe den Schläger normalerweise in der Hand und schlag den Ball. Das war wieder was ganz Neues. Und im Zuge von diesem Kicken habe ich auch eben mit Kommilitonen zusammen dann eben sich auch mal gegenseitig ein bisschen kennengelernt. Ist ja auch alles echt super schwer momentan, gerade für Studenten, aber ich glaube auch natürlich für alle Schüler etc. Ja, war mega cool. Das Lustige war natürlich auch der Platz, zu dem müsste ich vielleicht auch jetzt noch das ein oder andere Wort verlieren. Und zwar muss man sich das wirklich vorstellen, man kennt Kreisliga-Plätze, man kennt Bezirksliga-Plätze, man kennt dann die schönen Bundesliga-Plätze. Und dieser Platz, also da hätten, glaube ich, die wilden Kerle nicht mal drauf gespielt. Der war so, so schlimm. Also da war eine Wüste, dann ein Feld voller Löcher, dann gefühlt meterhoher Rasen. Also das war wirklich ein Urwald gepaart mit Sahara, das war der Wahnsinn. Also das hat auch nochmal so den gewissen Kick zum Kicken gegeben. Oh, auf jeden Fall ein Wortspiel, ja. Das erste von vielen, zählt gerne mit. Naja, auf jeden Fall war es auf jeden Fall eine coole Aktion, war mal schön Leute kennenzulernen. Keiner hat sich verletzt, das muss man, glaube ich, dazu sagen. Bei solchen Bedingungen ist das ja mal häufiger der Fall. Ja, war einfach mal ganz cool. Und ich habe auch die Ambition, mal wieder mit dir auch auf jeden Fall mal eine Runde kicken zu gehen, wenn ich dann mal wieder daheim bin.
Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Kicken ist, finde ich, immer was Gutes. Fußballspielen macht immer Spaß, gerade auch mit Freunden. Ist super, um Leute kennenzulernen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer, beim Tennis ist man jetzt ja schon auch recht ehrgeizig geworden. Und ich finde, es macht auch einfach mal wieder einen Spaß, einen Sport zu machen, wo man es nicht ganz, also wo man natürlich schon gewinnen will, aber wo man es nicht ganz so verbissen sieht. Und sich nicht nach jedem verschlagenen Ball in Schimpftiraden über sich selbst wiederfindet.
Ja, und vor allem beim Tennis, also da habe ich, glaube ich, den letzten Muskelkater erlebt nach einer Trainingseinheit. Das ist schon Jahre her, also mal, dass man voll erschöpft ist, dass vielleicht mal die Wade oder der Oberschenkel zwickt, klar, aber
trainierst so Muskelkater.
Na, Muskelkater beim Tennis, also bei so Bewegungen, die du ja wirklich fast schon täglich machst, da kommt ja kaum noch wirklich neue Bewegungsimpulse. Und wir haben ja mal gekickt, aber jetzt so dieses das Fußballspiel da auf der Wiese, das hat mich ziemlich zerstört. Also heute Morgen, da musste ich auch erstmal kurz durchatmen, als ich den ersten Fuß auf den Boden gesetzt habe nach dem Aufstehen.
Ja, so wie du die Wiese beschrieben hast, kann es aber auch an den Ausgleichbewegungen liegen, um nicht umzuknicken.
Da würde ich aber wirklich drauf wetten. Also ich habe vor allem im hinteren Oberschenkel da im Bizeps femoris, da habe ich den schlimmsten Muskelkater seit langem, ja. Und ich mache sogar noch ab und zu Kreuzheben und so Geschichten und trotzdem. Also kann ich nur jedem empfehlen, wenn man mal wieder auf Muskelkater-Suche ist, einfach neue Sportarten oder alte, neue Sportarten, so wie bei uns oder bei mir jetzt in dem Fall, einfach ausprobieren und wieder durchstarten. Da ist eigentlich Muskelkater immer vorprogrammiert.
Ich denke nicht nur Muskelkater, so Sportarten generell. Ich finde, Leute fixieren sich viel zu sehr auf eine Sportart. Das ist, denke ich, viel gesünder und auch besser, wenn man vieles macht, weil es einfach alles Spaß macht und weil man dadurch auch einfach grundsätzlich zu einem besseren Athleten wird und so ein bisschen seine motorischen Fähigkeiten in alle Richtungen stärkt. Also viele Sportarten ist, denke ich, für niemanden schlecht.
Absolut. Wird ja auch in den Sportwissenschaften empfohlen, dass man gerade als Kind viele Sporterfahrungen, Bewegungserfahrungen sammeln sollte und sich dann eben später spezialisieren. Ja, das war so mein Moment der Woche. Natürlich, in Klammern ist jetzt persönlicher Moment immer ja der Woche, wenn wir uns jetzt gleich den Themen zuwenden, wie Euroleague, Champions League, French Open etc. Da kommen dann noch schon einige Schmankerl und Highlights dazu. Da kommt jetzt aber ja gleich mehr. Womit wollen wir beginnen?
Dann lass uns doch, wenn du gerade schon beim Kicken warst, bei deinem Sportmoment beim Kicken bleiben. Vielleicht auf einem bisschen anderen Niveau. Schlechter natürlich als bei dir. Wir gehen ein bisschen nach oben. Wir schauen uns
Kannst du ruhig stehen lassen. Also ich glaube, viele, die das gesehen haben und dann mein Fußballspiel gesehen haben, hatten eine Offenbarung.
Ja, da bringst mich da gerade auf was, und zwar auf eine sehr interessante Anmoderation. Wenn ihr auf Sport 1 geht, auf die App unter Fußball und unter Ligen, dann werden wir jetzt über eine Liga sprechen oder beziehungsweise einen Wettbewerb, der steht unter der Regionalliga Bayern. Und zwar reden wir jetzt über die Europa League. übers Europa League Finale. Villarreal gegen Manchester United war da das Finale. 1:1 nach 120 Minuten und dann ein wirklich aufregendes 11:10 im Elfmeterschießen, bei der sogar, das sieht man selten im Elfmeterschießen, die beiden Torhüter am Ende antreten müssen. Und David De Gea dann mit dem Fehlschuss ja im Endeffekt das Finale entscheidet und Villarreal gewinnt die Europa League.
Ja, Wahnsinnsspiel, hast du es gesehen?
Ich habe die Highlights gesehen und am Anfang so ein bisschen reingeschaut, aber ich hatte da viel mit der Uni zu tun, weil ich am Freitag noch eine letzte Präsentation hatte. Das heißt, ich konnte nicht so viel sehen, wie ich es mir gewünscht hätte und wie ich es mir auch im Nachhinein dann mich geärgert habe, dass ich es nicht gemacht habe bei so einem Spiel. Aber die Highlights habe ich auf jeden Fall gesehen und ich muss sagen, es sah nach einem sehr, sehr, vielleicht nicht ganz so hochklassigen, aber zumindest einem sehr, sehr umkämpften und spannenden Match aus.
Ja, also ich habe es gesehen und es war, ich glaube, eines der wenigen Finalspiele beziehungsweise generell erstmal eines der wenigen Euroleague-Spiele. So viel muss ich aber auch dann zugeben in den Kontext, die ich dieses Jahr gesehen habe. Mir wurde aber von vieler Seite hin immer empfohlen, ja, schau dir die Man United-Spiele an. Und in der Liga habe ich das auch teilweise gemacht, gerade bei so hochkarätigen Spielen, zumindest auf dem Papier hochkarätigen Spielen wie gegen Liverpool oder Manchester City oder so. Die waren ja immer sehr, sehr hochwertig, auch diese Saison. Und ich muss sagen, ich war enttäuscht. Also natürlich mit der Erwartung eingegangen, vielleicht mit einer zu hohen Erwartung, aber dieses Spiel war irgendwie langsam, träge und man hatte da so Spielertypen wie Pogba, Bruno Fernandes, die eigentlich für diese Kreativität stehen, für Impulse, auch ein Greenwood auf der Außenbahn. Und ich muss sagen, also Villarreal hat sich natürlich auch schon hinten reingestellt. Das ist keine Frage. Ich habe jetzt gerade Villarreal gesagt, kann es sein? Ja. Ich bin kurz verrutscht. Ich meine natürlich Athletic Bilbao, richtig? Ja, Athletic Bilbao. Aber auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade auch vollkommen.
Jetzt sind wir ganz verwirrt.
Ich hatte nämlich gerade noch die.
Europa League Finale war Villarreal gegen Manchester United.
Villarreal, ja, ich war so, schon
doch
wieder.
Richtig, ja.
Wo war ich jetzt bei Athletic Bilbao? Ich war schon wieder bei Atletico Madrid. Genau, auf jeden Fall gegen Villarreal. Das war, ich fand irgendwie, die haben sich natürlich schon hinten reingestellt, haben auf den Konter gewartet, haben direkt am Anfang auch entsprechend eine Konter-Standardsituation ausgenutzt. Aber dann entsprechend kam null Reaktion von Man United, keine wirklichen auch Impulse von der Bank dann nach einigen Auswechslungen, wobei da eh nicht so viel durchrotiert wurde. Also prinzipiell, ich habe das Spiel geguckt und war nebenbei auch mal am Handy und das geht mir eigentlich selten so bei Fußballspielen, wo ich eigentlich der Meinung bin, gerade bei Finalspielen, da sollte der Fokus dann doch eher auf dem Spiel sein und nicht irgendwie bei irgendwelchen kleinen Handy-Games, die man dann so nebenbei einschaltet. Also ich war enttäuscht und wie du sagst, bis zum Elfmeterschießen und das Elfmeterschießen war natürlich wieder ein Event. Das wäre natürlich auch Highlight der Woche gewesen bei mir oder ist eigentlich auch das Highlight der Woche, wenn ich es jetzt so betrachte. Und ich glaube, dass, ja, wie du sagst, das erlebt man nicht häufig, dass wirklich dann der 22. Mann dann in dem Fall De Gea dann noch den Elfer schießen muss und dann auch
und
noch
ja so auch dramatisch alle getroffen alles
ausläuft. Ja, der Wahnsinn. Also Villarreal-Schützen auch, glaube ich, gefühlt Elfmeterschießen vorher nochmal trainiert, auch wenn man ja immer sagt, Elferschießen kann man gar nicht trainieren, das muss man einfach, das ist situativ, das muss man einfach können, muss die Nerven einfach behalten, aber gefühlt, also die haben Bombenschüsse da gehabt. Man United auch teilweise, aber auch kleinere Patzer eigentlich schon gehabt, wo der Villarreal-Torhüter auch nicht sehr, sehr gut aussah. Verzeiht mir, wenn ich den Namen jetzt nicht kenne. Er hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Namen, soweit
ich Rulli heißt er, glaube ich, Geronimo Rulli.
Geronimo, genau, jawohl. Ja, der ist auf jeden Fall auch nicht keinen Glanztag gehabt, was die Elfer-Bilanz an dem Tag anging, aber mit De Gea hat er halt wirklich einen, der den rabenschwarzesten Tag wahrscheinlich seiner Karriere hatte. Also so viele Elfer und dann noch den entscheidenden, das tut wirklich weh, auch beim Zuschauen.
Aber wo du gerade De Gea ansprichst, da habe ich nach dem Spiel eine sehr interessante Statistik gelesen und auch eine sehr kontroverse Diskussion unter United-Fans. Und zwar hat David De Gea seit 5 Jahren keinen einzigen Elfmeter mehr gehalten.
Die letzten 40 Stück hat er nicht gehalten.
Genau, die letzten 40 Stück in den letzten 5 Jahren. Und da kam ja dann oft die Forderung, ja, man hätte ihn auswechseln sollen vorm Elfmeterschießen. Finde ich persönlich schwierig zu sagen, weil es kann alles passieren. Ich meine, wenn du vorm Elfmeterschießen wechselst, musst du ja eigentlich, um auf Sicherheit zu gehen, schon in der 119. oder so wechseln. wenn dann dein Ersatztorwart kalt reinkommt und der 120. einen Eckball kommt und der unter den durchfliegt, weil er kalt ist und du das Tor kassierst, ist auch schlecht. Und auf der anderen Seite, ich weiß auch gar nicht, so ein kalter Torwart, ob der im Elfmeterschießen wirklich so den großen Unterschied machen kann. Natürlich jetzt im Nachhinein, wenn man die Historie von De Gea sieht und er wieder keinen Elfmeter hält, ist die Geschichte so, wie sie jetzt gelaufen ist, natürlich, dass man Kleite wechseln soll. Hättest du ihn rausgenommen, hättest du ihn drin gelassen?
Ich glaube, ich hätte ihn drin gelassen. Ich verstehe, wenn ich wirklich einen Elfer-Killer als Zweitorhüter hätte. Ich erinnere mich nur immer an, ich glaube, ein Spiel Niederlande, frag mich nicht, WM, glaube ich. Und da hatten sie dann den
Chilesen,
den ehemaligen Barcelona-Torhüter, der ja dann mit Ter Stegen diesen Zweikampf hatte und dann ja dann den Kürzeren gezogen hat. Und noch einen anderen, so einen ganz großen.
Krull, oder? Krull?
Ja, genau. Oh, du kennst dich ja dann noch besser aus. Gut, dass ich den Impuls setze und du jetzt vollendest. Auf jeden Fall. Und das war für mich so, da wurde dann auch der erste Torhüter ausgewechselt, der Niederlande, der zweite kam rein. Und man hat einfach gemerkt, der Mann ist vielleicht vom Komplettpaket der schlechtere Torhüter, sonst wäre er nicht die Nummer zwei, aber der kann Elfer schießen, beziehungsweise hat eben diese Mentalität, dass er zumindest den Gegner verunsichern kann. Er kennt irgendwie auch diese Atmosphäre, wie es sich anfühlt, weil er hat dann überragend gehalten und generell so eine überragende, überzeugende Gesamtpaket gebildet, auch aus Selbstbewusstsein, wenn mal das Ding daneben ging und auch diesen gezielten Provokationen, da hat er mal die Latte irgendwie zum Beben gebracht mit seinen Armen.
Ja, ich erinnere
mich. Das war für mich dann so einer, da verstehe ich es vollkommen. Also da, glaube ich, würde auch der erste Torhüter es verstehen, wenn dann der zweite reinkommt, wenn der wirklich auch dafür abgestellt ist, entsprechend dann in den Momenten da zu sein. Aber ich weiß nicht, ob Man United, und ich glaube in dem Fall auch nicht, sonst hätte ja wahrscheinlich Man United auch gewechselt. Ich weiß es nicht. Wir wissen es, glaube ich, beide nicht. Aber ich denke mal, von De Gea, erster Torhüter in Spanien, erster Torhüter bei Man U, ist ja auch wirklich eigentlich ein sehr, sehr guter Torhüter. Elfer natürlich nicht seine Stärke, wissen wir jetzt auch schon aus seiner Vergangenheit. Aber irgendwann muss es oder könnte es sich ja auch wieder wenden und er könnte ja vielleicht den Abend seines Lebens haben. Ich finde, es ist zu viel Zufall, zu viel Wahrscheinlichkeiten und Größen, die man da nicht berechnen kann, die man nicht im Kopf hat, wenn man da jetzt an der Seitenlinie steht. Also ich hätte ihn nicht ausgewechselt, so, Punkt.
Ja, verstehe ich. Gerade wenn du sagst, De Gea auch ein klasse Torwart. Auf der anderen Seite, auf der Bank hat man bei United mit Dean Henderson einen Anwärter aufs englische Nationaltor bei der Euro. Der hat auch viel gespielt diese Saison für United. Natürlich auch kein ganz schlechter. Er ist aber, wie du richtig gesagt hast, auch kein Tim Krull, der riesengroß ist und der jetzt emotional aus sich rausgeht und den Schützen verunsichert. Deshalb würde ich auch sagen, würde ich einen warmen De Gea auch nicht auswechseln für einen kalten Dean Henderson. Nichtsdestotrotz hätte man noch einen zweiten hochkarätigen Torwart gehabt und jetzt im Nachhinein wäre es vielleicht auch einfach mental eine gute Sache gewesen, den Schützen da was anderes vor die Nase zu setzen, als sie 120 Minuten schon gesehen hatten.
Ja, du sagst es schon, im Nachhinein ist man halt auch echt immer schlauer. Das muss man auch wirklich so sagen. Das denkt sich auch ein Pep Guardiola, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Das denken sich, glaube ich, super viele Trainer und generell super viele Entscheidungsträger, dass im Nachhinein hätte man sich doch anders entscheiden sollen. Prinzipiell, ich möchte nur das Szenario kurz irgendwie aufzeigen. Ich bin Man United Trainer und wechsle in der 119. Minute David De Gea raus. Und der, wie hieß er? Du kannst jetzt kurz ergänzen.
Dean Henderson,
genau, kommt rein. Oh Gott, also und ich nenne mich halber Fußballexperte. Ich sollte nochmal mein Basiswissen auffrischen. Aber genau, Dean Henderson kommt rein und hält auch nichts. Oder hat sogar wirklich Chancen, die Bälle abzuwehren, so wie auch der Villarreal-Torhüter und hält sie nicht. Und würde eigentlich als Buhmann dastehen, so wie der Villarreal-Torhüter, wenn sie verloren hätten. Und genau, er hält nichts und Man United verliert auch. Vielleicht nicht so tragisch, aber vielleicht auch 8-8 und der neunte Schütze trifft dann und der von Man United verschießt. Muss ja nicht mal zwingend er gewesen sein, weil beim Torhüter denkt man ja wirklich eigentlich eher daran, Hauptaufgabe Bälle halten. Dann wäre, glaube ich, die Debatte auch nochmal viel, viel extremer. Weil ja, eben entsprechend auch diese Entscheidung kam und man dahinter fragt, ja, warum hat man ihn denn jetzt ausgewechselt? Er war warm, er hat die Anweisung bekommen, wobei ich jetzt auch vorhin gelesen habe, dass anscheinend De Gea auch die Anweisungen gekonnt ignoriert hat irgendwie nach dem dritten Schützen. Da ist er dann nur noch in irgendwelche Ecken gesprungen, wo er gedacht hat, da könnte der Ball hingehen. Sei jetzt alles mal dahingestellt, ob das wirklich so wahr ist, ob das alles so gesichert ist in die ganzen Quellen, aber klar, De Gea ist der Buhmann, Man United ist der tragische Verlierer, aber ich finde, wenn man entsprechend so ein Standing hat wie Man United, wenn man da mit so einem Team auch antritt, dann muss man das halt einfach schon mindestens in den 120 Minuten, wenn nicht sogar schon in den 90 Minuten vorher klären und absichern, um dann auch als Gewinner vom Platz gehen. Also ich glaube, Elferschießen ist ja wirklich, man kennt es ja gut vom Fußball, ist eigentlich immer auch sehr viel Glück. Da kann alles passieren. Ja, Holstein Kiel gegen Bayern, kann alles passieren. Also so ist halt echt alles möglich und deswegen im Nachhinein, wie gesagt, sind wir immer alle schlauer.
Ja, genau. Ich finde das Gedankenexperiment, Gedankenspiel ist trotzdem interessant, aber wie du richtig gesagt hast, am Ende Manchester United, der klare Favorit, die müssen es schon vorher klar machen und im Elfmeterschießen ist es dann viel Glück dabei, kannst du es nicht kontrollieren. Nichtsdestotrotz, Villarreal hat sich am Ende durchgesetzt und ist deshalb auch verdient Europa-League-Sieger 2021 geworden und wir können nur gratulieren.
Auf jeden Fall, ja.
Von einem Sieger, von einem Finale zum nächsten Finale und zwar Samstagabend war das Finale der UEFA Champions League zwischen dem FC Chelsea und Manchester City. Das habe ich sogar ganz gesehen. Da war ich voller Aufmerksamkeit mit dabei. Und ich möchte ganz von Anfang an starten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hast du die, wie nennt man das, Pre-Game-Show gesehen?
Leider nicht. Ich habe sogar noch gestern, während wir dann eben die ersten Minuten uns angeschaut haben, gesagt, dass ich das super vermisse vom ZDF oder generell diese, wie du schon sagst, diese Vorinterviews, diese Vorhalbdokumentation, die da stattfinden. Ich habe es ja auf Sky geguckt, nicht auf The Zone. Das sollte auch noch erwähnt sein, weil ich leider da mit den genialen Auftritt oder generell einen Auftritt von Sandro Wagner und rund um Moderatorgespann verpasst habe, was mich jetzt im Nachhinein noch mehr stört. Als eben diese Preview. Ich habe tatsächlich Deutschland noch Eishockey geschaut, da kommen wir auch noch drauf zurück. Deswegen habe ich erst später auch eingeschalten. Ja, aber jetzt erzähl weiter.
Nee, also ich meine gar nicht unbedingt die Pre-Game-Show von The Zone, sondern diese Zeremonie von der Champions League. Und ich muss sagen, ich bin normal nicht so ein riesen Fan von diesen Sachen, aber das gestern fand ich richtig gut gemacht. Es war die Champions League-Hymne und zu der Champions League-Hymne waren auf dem ganzen Feld so Flammenwerfer verteilt und die sind dann so im Rhythmus der Musik sind die Flammen hochgegangen und das Ganze war extrem stimmungsvoll und extrem gut aufeinander abgestimmt, aber es war nicht so übertrieben. Also ich erinnere mich da immer noch ans Champions-League-Finale Bayern gegen Dortmund, wo dann auf einmal Menschen als Ritter verkleidet irgendwie aufeinander losgerannt sind und Schlachtner, also sowas finde ich ja viel, viel zu übertrieben. Aber dieses, worum es geht, diese sehr beeindruckende, mächtige, orchestrale Champions-League-Hymne mit diesen Feuereffekten untermalen und dann auch mal wieder Publikum im Stadion zu haben und so ein bisschen diese Stimmung zu kriegen, das hat seit ganz, ganz langem mal wieder bei mir, eigentlich seit Corona, dieses Gefühl von echter Vorfreude und Spannung auf so ein Fußballspiel entfacht. Und das fand ich einfach richtig schön, das mal wieder so zu spüren nach fast anderthalb Jahren. Und deshalb, das war einfach was, was mich total beeindruckt hat, weil es natürlich auch diese Emotionen in mir hervorgerufen hat.
Ja, und du sagst ja auch noch, es gab ja sogar jetzt wieder oder durften ja wieder Fans in die Stadien. Ich glaube, 16.000, 17.000 waren es. Bei Villarreal gegen ManU waren es ja auch schon ein paar Tausend. Ich glaube, 9.000 oder 10.000. Und ich, wie du schon sagst, also unabhängig, dass ich eben nicht dieses Entry da gesehen habe, diesen Eintritt, aber diese Fans im Stadion zu sehen, allein schon diese Atmosphäre, die da erzeugt wurde. Ich dachte am Anfang, das sind doch keine eingespielten Chöre oder das sind doch keine eingespielten Jubelrufe. Und seit wann buhen die denn? Und so. Und das fand ich wieder mal mega. Also sogar diese Buhrufe und so, die gehören einfach zum Fußball dazu. Die richten sich ja auch nicht gegen eine Person oder so. Es ist einfach wieder richtig, richtig schön gewesen, da richtig emotionale, feiernde Fans zu sehen. Ich erinnere mich immer noch an dieses Bild mit dem Opa, der sich so freut, dass Chelseas Tor macht, mit der FFP2-Maske auf und nebendran johlen sie und schreien und fallen übereinander her. Das war echt, also wirklich sehr, sehr schön, alles wieder
zu sehen. Und ich finde, du hast nochmal wieder richtig gemerkt, dass diese eingespielten Fangesänge einfach nicht das Gleiche sind. Es ist irgendwie eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre und es ist so, auch wenn es jetzt nur, ich glaube, ein Drittel oder so der Stadionkapazität waren zugelassen, aber es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre und es verleiht dem Spiel einfach noch viel mehr Bedeutung, finde ich, als wenn es ohne Zuschauer stattgefunden hätte.
Ja, dann kommen wir von den Rahmenbedingungen, die uns ja wirklich sehr gefallen haben, zum Spiel. Wie war für dich so das Spiel, so kurzer Gesamteindruck, vielleicht so in ein, zwei Sätze gefasst? War für dich ein gutes Spiel? War es für dich ein zufriedenstellendes Spiel? Hast du mehr erwartet? Hast du weniger erwartet?
Ich fand das Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen, vor allem die erste Halbzeit. Ich fand, die erste Halbzeit war richtig unterhaltsam, richtig gut zuzuschauen. Die zweite Halbzeit war dann etwas kontrollierter, weil Chelsea nicht mehr so gut vors Tor gekommen ist, Manchester City viel den Ball hat laufen lassen, versucht hat, weil sie auch mussten, was zu kreieren. Aber an sich fand ich es ein super Champions-League-Finale, hat mir richtig Spaß gemacht zuzuschauen, insbesondere, weil die Systeme auch so ein bisschen gegensätzlich waren. Dieser Konterfußball, dieser sehr schnelle, direkte Fußball von Chelsea gegenüber dem ballbesitzlastigen Spiel von Manchester City. Einfach richtig gut zuzuschauen, finde ich immer, wenn so zwei Systeme, zwei gute Trainer sich auch gegenüberstehen. Und es war super Fußball, super spannend und für mich ein würdiges und ja, mitreißendes Champions-League-Finale.
Ja, irgendwie, also ich muss sagen, da muss ich irgendwie ein bisschen konträr gehen, wobei Meinungen sind natürlich verschieden, das ist klar und das ist auch vollkommen okay, man hat unterschiedliche Standpunkte. Also ich fand irgendwie dieses Spiel nicht einem Champions-League-Finale würdig. Ich hatte das Gefühl, es war eher so ein Spiel, also für mich, außer jetzt die ersten 3 Minuten von Man City vielleicht ausgeklammert, als ob eben schon wie in der Liga Spieltag 38, Chelsea steht sicher in der Champions League, Man City hat schon vor 5 Spieltagen die Meisterschaft gefeiert. Also mir hat da sehr viel gefehlt in diesem Spiel, unabhängig von vielleicht diesen taktischen Kniffs und vielleicht auch eben diesen taktischen Kniffs, die nach hinten losgegangen sind von Guardiola, der ja schon das System schon stark verändert hat von Man City im Vergleich zu den Vorspielen, auch viel, viel Offensivdrang, aber wenig defensive Absicht. Hat mir generell eben dann dieser ausgelegte Offensivdrang total gefehlt. Also ich muss sagen, City ja sowas von, ich weiß schon gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich glaube, ich habe einen Torschuss in der ersten Halbzeit gesehen und die stärkste oder beziehungsweise beste Chance hatte Riyad Mahrez in der 95. Minute, als er knapp übers Tor geschossen hat. Dazwischen gab es mal den einen oder anderen Pass im 16er von Chelsea, so einen Querpass, den dann irgendwie Rüdiger rausgeknallt hat, der ein sehr, sehr gutes Spiel, ein sehr, sehr abgeklärtes Spiel hinten gemacht hat in meinen Augen. Also eventuell lag es auch wirklich an einem Top-Chelsea-Aufstellung, an einem Top-Chelsea-Abwehrverhalten. Wir haben ja auch einen Kanté etc., die sind ja wirklich Spezialisten auf diesem Gebiet. Aber ich fand trotzdem, da kam zu wenig, gerade von so individuellen Spielern wie De Bruyne, der ja dann auch ausgewechselt wurde, weil er sich ja schwer verletzt hat, auch an der Stelle gute Besserung, aber auch von einem Foden viel zu wenig mal dynamisch 1-gegen-1 vorbei. Riyad Mahrez, der ja eine tolle Rücksaison, also eine tolle Rückrunde gespielt hat und auch eine bisher sehr, sehr starke Champions League, hat für mich auch keinen Einfluss auf das Spiel gehabt. Und klar, dann ist halt auch mal so eine Situation wie bei Havertz, ein geiler Pass von, ich glaube, von wem kam der nochmal? Mason Mount, genau, auch ein Top-Spieler.
Aber wirklich ein Traumpass.
Traumpass und Havertz macht das auch alles richtig. Vielleicht auch hier nochmal kleine Kritik an Ederson, der kam halt wirklich sehr weit raus, durfte er dann auch nicht mehr mit den Armen hin, sonst wäre es halt die Rote gewesen, weil er außerhalb des Strafraums dann eben die Chance verhindert hätte mit der Hand. Das waren schon so kleine Kniffs, ein bisschen Pech natürlich auch für Man City, aber im Grunde genommen hätte auch schon, um das jetzt auf einen Punkt zu bringen, hätte auch Werner gleich ins Doppelpack machen können und quasi die Sache Timo schon Werner, sehr stark in die eine Freund. Richtung, sehr stark in die eine Richtung lenken können. Aber am Ende des Tages hätten es jetzt die 2 Tore von Werner mehr oder weniger, wäre ja auch egal gewesen, ob es jetzt 3-0 oder 1-0. Ich glaube, Man City ist ein bisschen am Boden zerstört. Chelsea erlebt dagegen einen Hoch. 2. Mal jetzt Man City geschlagen in dem Finale oder aufeinanderfolgenden Finalen sogar. Schon starke, natürlich starke Teamleistung, so soll es jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht abschließen, aber irgendwie finde ich zu wenig Kampfgeist, zu wenig Ideen und auch zu wenig Dynamik im Man City-Spiel.
Ich verstehe, was du sagst, insbesondere wenn es um Torschüsse, klare Torchancen geht. Da gab es wirklich nicht viele. Es gab diese eine gleich am Anfang von Sterling, wo er durchläuft und dann den Ball vielleicht nicht ganz optimal mitnimmt. Nichtsdestotrotz möchte ich da einen Punkt ansprechen, den ich ein bisschen anders sehe als du. Und das ist, dass für mich die Chelsea-Abwehr einfach ein überragendes Spiel gemacht hat. Sowohl taktisch als auch die einzelnen Spieler. Es ist unglaublich schwer. Sie haben diese Fünferkette gestellt und davor mit Kanté und Jorginho zwei unglaublich gute Sechser. Kanté war überall, hat alles abgelaufen, jeden Zweikampf gewonnen. Was ich aber, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist gerade Reece James und Antonio Rüdiger möchte ich da hervorheben. Die haben unglaublich viele entscheidende Zweikämpfe im 1 gegen 1 im Strafraum gewonnen. Wenn sie einen, gerade Reece James, wenn er einen Zweikampf davon verliert, ist sofort 100%ige Torschuss Man City. Aber er gewinnt bestimmt in diesem Spiel 5, 6, 7 Zweikämpfe, wo er 1-1 im Strafraum ist. Und ich finde, sowas ist immer schwierig zu beurteilen. Natürlich kann man sagen, wie du, okay, da hätte von Manchester City mehr kommen müssen. Auf der anderen Seite, wenn er einen von den Zweikämpfen verliert und es klingelt, sagt keiner mehr was. Das heißt, vielleicht beides. Vielleicht kann man sich am Ende darauf einigen. Für mich eine überragende Leistung von Chelsea, vor allem defensiv, um zwei Spieler hervorzuheben, die ich wirklich Weltklasse fand in dem Spiel. Das war Kanté und Reece James, die einfach gefühlt jeden Zweikampf gewonnen haben, abgelaufen haben, Passwege zugemacht, wirklich super gespielt. Das heißt, zum einen gut gemacht von Chelsea, aber auch, wie du sagst, vielleicht auch zu wenig von Manchester City. Und für mich hat gerade in der ersten Halbzeit auch dieser Fixpunkt, dieser Mittelstürmer gefehlt. Und auch ein Kun Agüero ist mit seinen, ich weiß gar nicht, 35, 36 Jahren inzwischen einfach nicht mehr dieser Fixpunkt. Und ein Kevin De Bruyne ist für mich auch eher ein Achter und kein Mittelstürmer. Also vielleicht da auch einfach vom Kader her ein Problem, was City hat. Ja, es ist schwierig. Ich denke auch, was mir schon die ganzen letzten Jahre immer wieder so durch den Kopf geht, was inzwischen auch statistisch belegt ist, dass dieses System von Guardiola über eine Saison, denke ich, sehr gut geeignet ist. Also wenn du 34 Spieltage hast, 38 Spieltage in der Premier League hast und wirklich über einen langen Zeitraum versuchst, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, dann ist dieser Ballbesitzfußball, diese große Dominanz sehr effektiv. Aber wenn es darum geht, ein Spiel zu gewinnen gegen gleich starke Mannschaften, denke ich, ist es vielleicht gar nicht unbedingt der richtige Weg, weil, wie Chelsea gezeigt hat, es eben sehr einfach ist, dieses System zu egalisieren und es da wichtiger ist, diese ein, zwei gefährlichen Aktionen zu haben, die Chelsea hatte durch ihre Konter, um da wirklich Nadelstiche zu sitzen. Und eine Statistik, die ich auch noch gelesen habe, die ich wirklich sehr, sehr interessant fand, war, wenn man sich die Saison von Manchester City anschaut, dann haben sie gegen Mannschaften, gegen die Top-Mannschaften Europas eine Siegquote von 45%. Das heißt, sie gewinnen weniger als die Hälfte der Spiele. Das geht um alle Mannschaften aus den europäischen Top-Ligen, sprich Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und der Premier League, die in europäischen Wettbewerben vertreten sind. Gegen diese Mannschaften haben sie eine Siegquote von weniger als 45%. Gegen alle anderen Mannschaften liegt die Siegquote immens hoch. Also da reden wir wirklich von fast 90%, sonst wären sie nicht Meister geworden. Aber ich finde, das unterstreicht nochmal, dass bei Manchester City vielleicht auch vom Spielsystem, von der Taktik her ein Problem vorliegt.
Du mit deinen Statistiken, aber wie immer höre ich dir da wirklich gespannt zu. Ich glaube wirklich, da will ich dich auch gar nicht unterbrechen, weil das sehr, sehr interessant ist. Und weiter so, Jona, gerne mehr Statistiken reinbringen, weil da lerne ich und bestimmt auch der eine oder andere da draußen sehr, sehr viel noch über entsprechende Quoten und vielleicht auch, wie ich den nächsten Wettschein zu platzieren habe. Und zwar werde ich sicher nicht mehr auf Man City bei so einer Quote in einem Spitzenspiel tippen. Da kann ich auch gleich mein Geld verbrennen. Aber naja, an der Stelle nochmal, glaube ich, einfach Gratulation an Chelsea. Top-Spiel gemacht. Du hast es auch sehr, sehr schön zusammengefasst. Einzelne Akteure herausgehoben, die fand ich auch oder wirklich direkt mit Reece James und entsprechend Kanté, muss man sich nicht streiten, Kanté eh einer der sympathischsten. Das ist, finde ich, auch nochmal wichtig zu betonen und vor allem natürlich auch einer der besten Mittelfeldspieler der Premier League. Das ist oder sogar wahrscheinlich der Welt. Ja, kann man, glaube ich, so sogar zusammenfassen. Ja, Chelsea feiert den Champions League Triumph und vielleicht so als kleine Überleitung, auch wenn er jetzt noch nicht direkt dran ist. Wir kennen einen Chelsea-Fan, der leider Gottes wahrscheinlich gestern zu lange wach war, sich nicht früh genug schlafen gelegt hat und heute etwas müde vielleicht auf dem Platz war, weil er direkt in der ersten Runde ausgeschieden ist bei den French Open. Die Rede ist von Dominic Thiem. Ja, den haben wir heute schon sehen dürfen. 5 Sätzen raus gegen Pablo Andujar, den hatten wir auch schon vor ein, zwei Podcasts erwähnt, war ja derjenige, der gegen Federer, ich glaube, in Genf gewonnen hat. Überraschendes Ergebnis. Ich glaube, bevor wir jetzt da ein bisschen drauf eingehen und überhaupt auf die Ergebnisse des heutigen ersten Spieltages des Hauptfeldes, wollen wir nochmal ganz kurz über das Draw quatschen? Oder möchtest du, ja, doch, lass über das Draw quatschen.
Lass uns mal.
Ich glaube, das ist dann, genau, und das ist, glaube ich, dann jetzt dein Part so ein bisschen. Du hast es, glaube ich, vor dir liegen, ausgedruckt, wie ein guter Turnierleiter das macht vor jedem Turnier. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Ich habe das Draw vor mir, nichtsdestotrotz, wir wollen euch jetzt nicht langweilen und da das Draw 1-1 durchgehen, das kann jeder sich selber anschauen, wer da Interesse hat. Das heißt, deine Expertise ist natürlich immer gefragt und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen das Ganze grob einordnen. Was, denke ich, direkt ins Auge springt, ist, dass das erste Mal, guck mal, jetzt die erste Statistikschwäche in der heutigen Episode, mir fällt die Jahreszahl nicht mehr ein. Aber das erste Mal seit vielen Jahren sind alle drei großen Namen, Djokovic, Federer und Nadal, in einer Hälfte vom Draw, und zwar in der oberen Hälfte. Das macht diese obere Hälfte natürlich extrem stark. Wir hätten ein potenzielles Viertelfinale von Federer und Djokovic, falls Federer so weit kommt. Er müsste in einem Achtelfinale dafür gegen Berrettini gewinnen, voraussichtlich, wenn sich immer die Favoriten durchsetzen. Und Nadal eben von unten im Draw, in einem potenziellen Halbfinale gegen Djokovic, was, denke ich, dann für viele auch schon das kleine oder das wahre Finale um den Roland-Garros-Titel sein dürfte, weil da das obere, die obere Hälfte vom Draw so stark ist, die untere Hälfte vom Draw sehr schwach ist. Wir haben da einen Tsitsipas, wir hatten, sage ich mal besser, ein Dominic Thiem, und der dritte große Name unten im Draw ist Alexander Zverev, der sich, da werden wir nachher auch nochmal drauf kommen, heute aber in seinem Auftaktmatch gegen Oscar Otte doch auch schon erstaunlich schwer getan hat. Und da muss man auch mal schauen, wie der in Form ist. Ganz generell, hast du einen klaren Favoriten? Wir hatten ja schon mal so ein bisschen vor 2-3 Wochen generell drüber gesprochen, aber jetzt auch, wo die Auslosung draußen ist, wen siehst du bei den French Open vorne?
Das kann ich ganz knapp sagen, in quasi 2 Sätzen. Oder sogar einem Satz. Jetzt sind es 3 Sätze. Perfekt, Felix, sehr gut gemacht. Der Gewinner aus dem Halbfinale von Nadal gegen Djokovic, so wie du es schon gesagt hast. Da lege ich mich fest, der Gewinner, der wird auch als quasi späterer Gewinner der French Open hervorgehen. Wie du auch schon erwähnt hast, ja, das Draw ist irgendwie dieses Jahr so ein wenig merkwürdig, kann man ja schon sagen, von außen gesehen. Wir haben einen Nadal, der bei den French Open nur an 3 gesetzt ist. Wie du schon sagst, wir haben 1-3, also Nadal gegen Djokovic im Halbfinale. Ich würde Federer jetzt natürlich auch immer gerne erwähnen und ist auch auf jeden Fall erwähnenswert auf Sand bei den French Open mit den letzten Ergebnissen. Mal schauen, wie weit wir ihn verfolgen. Wir wünschen uns natürlich, dass wir ihn noch in den kommenden Podcast auch nochmal erwähnen, und zwar eben mit sehr gutem Ergebnis, gutem Ausgang seiner Spiele. Aber da will ich mich jetzt noch nicht zu früh festlegen, dass hier entsprechend Djokovic gegen Federer ein Topspiel werden wird, weil in den letzten Jahren, vor allem bei den großen Grand Slams, da ging es doch dann schon sehr klar Richtung Djokovic. Ausgeklammert natürlich hier Wimbledon 2019, das Wahnsinnsfinale. Das war natürlich, da kann man jetzt nicht sagen, das ging klar an Djokovic. Ich glaube, das wurde eher Federer geklaut. Da bin ich immer noch der Meinung, aber klar.
Sehe ich genauso.
Was ich noch interessant fand und wo ich mir auch den einen oder anderen Artikel und vor allem sogar bei der ATP eine Statute durchgelesen habe, weil es mich so brennend interessiert hat, auf Amateurniveau muss man jetzt anfangen, darf man tatsächlich die Setzliste ja sogar ein bisschen schieben. Man darf, wenn man eigene Favoriten hat, die sogar quasi unabhängig von ihrer Setzliste quasi platzieren, wie man sie eben entsprechend im Feld sieht. Und tatsächlich gibt es ein großes Grand Slam, Wimbledon, die machen das richtig auch.
Die haben so eine Rasenrangliste noch, gell?
Genau, die haben eine Rasenrangliste schon seit Jahren, Jahrzehnten, ich glaube 2000, in den 2000ern wurde es dann eingeführt, da gab es auch schon einige Boykotts in dem Zuge dieser neuen, oder Erneuerung von eben diesen Wimbledon-Verantwortlichen, dass entsprechend zum Beispiel ein Nadal hinter einem Federer plötzlich gelistet wurde, obwohl tatsächlich eigentlich Federer in der Rangliste Platz 2 belegt hat und Nadal Platz 1, weil man gesagt hat, naja, Federer, 7-maliger oder damals vielleicht 6-5-maliger Wimbledon-Sieger, der müsste eigentlich ja an absolut Nummer 1 sein. Und da habe ich mich wirklich gefragt, ist es denn möglich bei den French Open? Und tatsächlich kam das noch nie vor. Aber theoretisch hätten die French Open anscheinend quasi eine turniereigene Regel entwerfen können, was ich super interessant gefunden hätte, gerade in diesem Kontext, dass man jetzt eben so ein, sagen wir mal, schwieriges Tableau hat, so einen schwierigen Turnierbaum, auch so vielleicht für die Vermarktung und für das Interesse, weil man eben einen Medvedev an zwei jetzt der Setzposition hat, der halt eben auf Sand ja wirklich unterdurchschnittlich spielt. Und ich glaube, ein Medvedev, um mal das so auszudrücken, wäre, glaube ich, auch der Letzte, der sagen würde, ey Leute, ihr habt mich jetzt nicht im Ernst auf Position 4 nur rückversetzt, ich bin noch der Sandplatz-Don, ich gewinne das Ding noch oder so. Klar, er wäre bestimmt angesäuert, aber ich sag mal so, man kann es schon mit genügend Statistiken belegen, da wärst du wahrscheinlich auch der richtige Mann für die French Open Verantwortlichen. Ja, wie siehst du das? Also ich fand es super interessant, irgendwie in dem Kontext so mal sich so anzuschauen, warum das so jetzt ist und warum man oder wie man es hätte machen können.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Gedankengang. Ich finde nur, dadurch würde ja die Weltrangliste Bedeutung verlieren, weil die Weltrangliste, die Position in der Weltrangliste, dafür spielen die meisten Spieler ja eben, um eine gewisse Position bei den Grand-Slam-Turnieren zu erreichen. Natürlich geht es für die Spieler weiter hinten im Ranking darum, schaffe ich es in die Top 100, bin ich auf jeden Fall dabei oder muss ich Quali spielen? Für Spieler um die 30, 40 rum geht's, schaffe ich es in die Top 30, damit ich gesetzt bin, damit ich eine potenzielle leichte erste Runde habe und einen garantierten Erstrundensieg habe. Und natürlich geht es auch für die Spieler vorne in der Setzliste darum, wo bin ich positioniert? Und ich finde gerade das Beispiel Medvedev, zum einen gebe ich dir recht, zum einen ist es eigentlich ein Witz, dass ein Daniel Medvedev bei einem Sandplatzturnier an zwei gesetzt ist, weil er keinen Sand spielen kann. Zum anderen finde ich, Medvedev ist ein super Tennisspieler, da müssen wir nicht drüber reden, und er hat seine großen Stärken auf Hartplatz und er spielt auch auf Rasen okay. Und durch seine großen Erfolge, sonst im ATP-Kalender, hat er sich diese Position 2 der Welt verdient. Deshalb finde ich, muss man auch argumentieren, dass er sich dadurch auch bei einem Turnier, was ihm nicht liegt, ja durchaus die Weltranglistenposition verdient hat, mit der er sich ein potenzielles leichteres Draw erspielt, um weiterzukommen. Weil auch wenn das für den Fan vielleicht nicht im Vordergrund steht, geht es für die Profis ja auch darum, Geld zu verdienen. Und ob man jetzt in die dritte oder vierte Runde kommt, kann durchaus einen sechsstelligen Eurobetrag am Ende an Preisgeld ausmachen, im Unterschied. Das heißt, zum einen sehe ich es wie du oder wie du angedeutet hast, ich weiß nicht, ob das deine persönliche Meinung ist, natürlich, ich meine, Rafael Nadal hat seine eigene Statue bekommen dieses Jahr in Paris. Wäre es zu wünschen, dass Nadal gegen Djokovic erst im Finale stattfindet und dass man dahingehend die Setzliste anpasst? Zum anderen verliert dann in meinen Augen die Weltrangliste und die Bedeutung der Weltrangliste, dass sie nämlich dafür steht, was Spieler an Arbeit in so einem gesamten Tennisjahr reinstecken, um sich gewisse Vorteile zu erarbeiten, würde die Weltrangliste dann an Bedeutung verlieren.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, und ich glaube, das ist auch der Punkt, woran es dann eben auch scheitert bei den meisten Turnieren oder jetzt gerade bei den French Open, dass man eben diese Entwertung der Weltrangliste dann schon hat und auch ein bisschen eben diese Entwertung der vergangenen Ergebnisse, die eben zu dieser jeweiligen Ranglistenposition geführt hat. Ich glaube, ich bin auch, das war ja jetzt einfach nur so ein Input von mir, das ist jetzt nicht spiegelt, wie du auch schon so am Rand erwähnt hast, spiegelt jetzt nicht konkret meine Meinung wider, wobei ich hier quasi noch diesen Zusatz zufügen würde, und dann würde das doch schon an meine Meinung quasi angrenzen zumindest. Ich finde, ein Rafael Nadal, wenn er schon nicht auf Platz 1 gesetzt wird, weil man eben dann sagt, okay, bei einem Platz 1-Platzierung, da muss der Weltranglisten-Erste dann auch dastehen, und er ist ja im Normalfall auch derjenige, der wirklich auf allen vier Belegen zumindest weiß, wie man spielt. Ein Rafael Nadal, finde ich trotzdem, hätte in meinen Augen verdient gehabt, an Position 2 der Setzliste zu stehen. Das ist meine Meinung, und ich würde sie halt damit begründen, dass er eben einfach in den letzten 12 Jahren beziehungsweise 12 Mal die French Open schon gewonnen hat und sagen wir mal so, bei den letzten 13 Versuchen, wo er wirklich fit war, 12 Mal gewonnen hat. Und diese unfassbare Siegquote, die finde ich, würde jegliche Leistung von Medvedev überflügeln, die er anbringen könnte, auch wenn er die Australian Open gewonnen hätte jetzt im Frühjahr, wäre es für mich trotzdem keine Frage, dass ich alles probieren würde, um eben ein Nadal diese Möglichkeit zu geben, quasi auch dieses Gefühl zu haben, hey, du bist hier, wir schätzen dich mehr noch wert, als dass wir dir eine Statue geben. Für dich versuchen wir wirklich alles Menschenmögliche, damit du kein leichtes Los hast, weil du musst ja trotzdem jeden schlagen. Das ist ja nicht so, dass du dem Nadal dann sagst, yo, wir schenken dir quasi alles, sondern er muss ja jeden schlagen. Er muss ja auch einen Djokovic im potenziellen Finale dann eben erst schlagen. Aber ich finde trotzdem, gerade weil eben Medvedev schon, ja, wie du schon sagst, schwach spielt auf Sand, keine Frage, dass der nicht ist unverdient Zweitgesetzter ist, sondern weil es eben einen Nadal gibt, er eigentlich auf Position 3 für mich gehört. So sollte man, oder so würde ich es formulieren. Nicht Medvedev schmälern, sondern Nadal einfach, weil er diesen Status hat, einfach eine Stufe höher stellen.
Ja, aber ich finde, das hat so ein bisschen was Wettbewerbsverzerrendes. Natürlich, wir müssen nicht darüber reden, wie du richtig angemerkt hast, Nadals Erfolge sind überragend. Aber in meinen Augen sollte ein Turnier keinen Spieler mehr wertschätzen als ein anderer. Ein Turnier bietet den Spielern die Plattform, sich zu präsentieren. Und natürlich sollte ein Turnier Spielern ermöglichen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ein gutes Umfeld haben. Und wenn ein Spieler sich extrem verdient gemacht hat um ein Turnier, dann besteht da natürlich eine engere Bindung. Aber für mich hätte, wenn du die Setzliste aktiv veränderst und gerade wenn du jemanden auf Nummer 2 setzt, natürlich ist es kein Freilos, aber du erleichterst ihm seine Auslosung. Und das fände ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich fände das wettbewerbsverzerrend, wenn du jemandem für vergangene Erfolge eine leichtere Auslosung zuschiebst. Auch wenn es, ich würde mir auch wünschen, dass wir Nadal an 2 gesetzt hätten, einfach weil es ein viel spannenderes Turnier geben würde. Aber objektiv betrachtet fände ich es wettbewerbsverzerrend und deshalb finde ich es am Ende die richtige Entscheidung, dass sie die Setzliste nicht angepasst haben.
Verstehe ich absolut. Also auf den Punkt klar, aber ich bin trotzdem, oder ich finde es trotzdem, im Finale sollten die 2 besten Spieler stehen.
Das auf jeden
und
Fall.
Und ich kann dir jetzt schon garantieren, im Finale werden nicht die 2 besten Spieler stehen. Also es ist einfach so, das wissen wir eigentlich beide. Klar, mit Prognosen hinterher ist man immer schlauer. Am Ende des Tages haben wir Nadal, der jetzt irgendwie in der 3. Runde verliert, oder Djokovic, der in der 2. Runde verliert. Aber wenn alle in Topform sind, zumindest zum momentanen Stand, haben wir einfach ein Finale, wo in meinen Augen die 2 stärksten Spieler auf Sand über die letzten Jahre sogar, klar, Team muss man jetzt einfach mal ausklammern, der ist auch ein super Sandspieler, hat jetzt momentan Formtief, kommen wir auch gleich nochmal kurz zu. Aber ich finde, ein Finale sollte aus den 2 besten Spielern bestehen. Und wie gesagt, ein Nadal muss, um zu gewinnen, auch einen Djokovic schlagen, nur halt nicht im Halbfinale, sondern im Finale nochmal mit einem anderen Prestige versessen, mit noch einem anderen medialen Event auch im Endeffekt vertreten. Und für mich auch noch ganz wichtig zu nennen, ein Medvedev, ein Nadal und auch ein Djokovic, die spielen nicht mehr Tennis quasi hauptsächlich, um sich zu profilieren, um entsprechend irgendwelche Erfolgsgagen einzusammeln. Da machen die schon off-court zu viel Geld, zu viel Verträge, zu viel, sagen wir mal, Platz- oder erfolgsunabhängiges Einkommen. Das ist auch gut so, ist ja auch ihnen vergönnt, um Gottes Willen. Aber ich glaube, ob der Nadal jetzt sagt, mir sind die 500.000 wichtig, dass ich dann zusätzlich, die ich zusätzlich bekomme, dass ich zumindest ins Finale komme, ist unerheblich. Ich glaube, der wird das ganze Geld, für den wäre das nichts, der wird das wegschenken. Hauptsache, er spielt Finale gegen Djokovic. So, um das krass zu formulieren. Aber das ist, wie gesagt, aber klar, wie du schon sagst, das war auch sehr gut dargelegt. Es ist einfach so ein Problem, es ist so ein schmaler Grat und jedes Turnier sollte für sich so ein bisschen diesen schmalen Grat finden. Wimbledon hat ja, wie gesagt, so ein bisschen sich dann doch so eher in meine Richtung positioniert. Aber wie gesagt, du hast ja quasi den Rücken von den anderen Grand Slams. Also von daher ist es, glaube ich, ausgeglichen. Bei Wimbledon, ja, zählt ja 3-mal so viel. Nein, Spaß. So viel auf jeden Fall zu dieser kleineren Thematik. Aber fand ich auch mega interessant, wie du das jetzt dargelegt hast. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo man sich streiten kann, wo es noch viel mehr Argumente gibt. Im Endeffekt ist es jetzt, wie es ist, wird ja nicht nachhinein noch geändert.
Genau, ich meine, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und es gibt 2 Seiten und wahrscheinlich gibt es nicht die eine Lösung, die objektiv betrachtet richtig ist, weil beides Vor- und Nachteile hat, wie wir jetzt, denke ich, auch gut dargestellt haben. Ich finde, das hast du aber jetzt nochmal gut zusammengefasst, stellt, finde ich, für mich einen guten Schlusspunkt fürs Men's Draw dar und am Ende müssen wir jetzt einfach schauen, wie sich das Turnier entwickelt und vielleicht haben wir ja auch trotzdem ein super spannendes Turnier, weil beide Hälften vom Draw ausgeglichen sind und man weiß nie, welcher Spieler sich im Laufe eines solchen Turniers dann noch besonders heraustut. Wir freuen uns, denke ich, auf 2 Wochen, werden jeden Tag viel verfolgen, viel am Fernseher dabei sein und auf jeden Fall auch im Podcast weiter drüber reden. Vielleicht ein kurzer Blick auch nochmal aufs Draw der Frauen. Bei den Frauen, finde ich, ist es immer sehr, sehr schwierig. Also ich habe beides versucht, habe es mir mal ausgedruckt, alles versucht durchzutippen, wer welche Runde gewinnen könnte und wenn die dann in der nächsten Runde die Sieger gegeneinander spielen, wie es dann weitergeht. Und ich muss sagen, bei den Herren fand ich es relativ leicht. Es gab 1-2 Spiele, die mir schwer gefallen sind, aber bei den Frauen unglaublich schwer, weil es einfach so eine große Leistungsdichte ist und irgendwie jeder jeden schlagen kann. Für mich die ganz klaren Top-Favoriten sind zum einen Ashleigh Barty, die Nummer 1 der Welt aus Australien, wobei man bei ihr auch schauen muss, wie sie mit Sand zurechtkommt, ist ja eigentlich nicht so ihr Lieblingsbelag, zumindest nach eigener Aussage. Dann haben wir eine Irina Sabalenka, die eine super Saison spielt, super auf Sand spielt, aber noch nie in einem Grand Slam übers Viertelfinale hinausgekommen ist. Also auch da irgendwie wieder so ein Punkt, der mit reinspielt. Sophia Kennen letztes Jahr im Finale gewesen, aber große Formkrise im Moment. Also bei den Frauen kann eigentlich alles passieren. Gibt viele Mitfavoritinnen, aber keine klare Topfavoritin. Ich denke auch da ein super spannendes Turnier. Man muss mal schauen, was passiert.
Ja, absolut. Darum habe ich heute nicht live verfolgt, aber so ein bisschen am Ticker und auch die Ergebnisse. Und ich glaube, so wie ich jetzt durch diese kurze Übersicht so erfahren konnte, hat sich bei den Damen zumindest noch keine Top-Favoritin in der ersten Runde, also jetzt am ersten Tag, verabschiedet. Ich glaube, da haben Sabalenka gewonnen, Kvitova hat gewonnen und genau. Noch so die ein oder andere, die ich auf jeden Fall dann auch zumindest vom Namen her kannte. Ich muss sagen, Frauen sind wirklich nicht mein Steckenpferd. Da bewege ich mich auch immer auf dem Glatteis, weil es da ab und zu Frauen gibt, die ich dann also Spielerinnen erwähne, die dann irgendwie schon im Ruhestand sind oder Babypause und ich zähle die dann plötzlich noch zu irgendwelchen Favoritenkreisen hinzu, was mich dann quasi noch peinlicher ausschauen lässt als vorhin dieser Fauxpas mit Villarreal und ich glaube an die Bilbao. Naja, so viel dazu. Aber ja, die Damen, sehr interessant. Ich glaube, auch Kerber hat ein sehr interessantes Los, nicht so schwer Qualifikantin in der ersten Runde. Du hast ja den Plan gerade vor dir liegen, würde mich gerade interessieren.
Ja, Kerber ist heute schon ausgeschieden. Wie du richtig gesagt hast, auf dem Papier ein sehr einfaches Los, Qualifikantin Kalinina gehabt. Kann man auf gut Deutsch sagen, Kerber wurde vernichtet, hat echt schlecht gespielt und hat sich heute Morgen direkt verabschiedet.
Ja, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, das nennt man natürlich schlechtes Timing. Ich würde jetzt mal behaupten, wir bewegen uns von meiner Achillessehne, Ferse vom Glatteis aufs positive Glatteis und zwar zur Eishockey-WM. Ich glaube, die hatten wir auch noch kurz angesprochen, außer du möchtest noch eine kleine Anmerkung zu den Damen-Draw.
Ja, sollen wir nicht noch über die Ergebnisse von heute sprechen, wenn wir gerade schon mit... Ich kann das verstehen, dass du jetzt schnell davon wegkommen willst nach deinem Kerber-Fupa.
Und vor allem nach dem Glatteis aufs Glatteis.
Und nach dem Glatteis ist auch eine super Überleitung, die können wir uns für nachher merken.
Tu einfach so, als ob ich sie zum ersten Mal gesagt hätte später.
Auf jeden Fall, ich lache auch nochmal. Aber lass uns noch mal kurz über ein, zwei tagesaktuelle Ergebnisse bei den French Open reden. Vielleicht um mit den Damen noch mal anzufangen. Wie gesagt, Kerber leider.
Kerber hat verloren. Das war mein Ergebnis. Das wollte ich noch kurz droppen. Ja. Sabalenka hat gewonnen. Okay, und weiter kannst du jetzt machen.
Genau. Eine nominell Mitfavoritin Nummer 2 der Welt, Naomi Osaka, hat heute auch gewonnen und sie hat auch noch einen sehr interessanten Nebenschauplatz. Und zwar hat sie im Vorfeld der French Open gesagt, sie wird mit keinem Medienvertreter reden, aufgrund dessen, dass sie sagt, dass die Medienvertreter keine Rücksicht auf die mentale Gesundheit, Mental Health von Spielern und Spielerinnen legen, dass Fragen nach Niederlagen sehr oft und sehr penetrant gestellt werden und dass Spieler da einem zu großen Druck ausgesetzt werden und einfach der Umgang der Medien mit den Spielern nicht in Ordnung ist. Dafür hat sie viel Gegenwind bekommen innerhalb des Tenniszirkus. Viele Leute, die gesagt haben, das gehört zum Job dazu, du verdienst so viel Geld, der einzige Grund, wieso du diese Karriere verfolgen kannst, ist, dass der Tennissport medial übertragen wird, im medialen Rampenlicht ist. Das heißt, du musst dich auch mit diesen Pressekonferenzen auseinandersetzen. Und ein weiterer großer Kritikpunkt war, dass man sagt, Osakas größte Schwäche ist der Sand. Und sie macht das jetzt mit Absicht bei den French Open und nicht etwa bei Australian Open, weil sie eben genau weiß, dass sie sich eh unwohl fühlen wird und dass sie dort dann auch unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen will. Ich finde es sehr schwierig. Also auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn die Profis sagen, nach einer 5-Satz-Niederlage oder bei den Frauen 3-Satz-Niederlage direkt zu den Pressemenschen zu müssen und dann da Fragen zu beantworten, ist sehr schwierig. Man sieht immer wieder Spieler, die dann teilweise auch in Tränen ausbrechen oder emotionale Zusammenbrüche erleben. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, im Endeffekt ist es ihr Beruf und im Endeffekt ist Tennis nicht nur das physische Talent, sondern auch, wie man mit dem mentalen Druck sowohl im Spiel als auch mit dem Drumherum umgehen kann.
Ja, und das ist, glaube ich, nicht nur aufs Tennis bezogen. Also ich meine, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, Schande über uns, aber Relegationsspiel da, Köln gegen Holstein Kiel, wenn ich da sehe, wie, sagen wir mal, angepisst auf gut Deutsch ein Jonas Hector ist, wenn er da gefragt wird, wie jetzt entsprechend, wie er sich fühlt und ob er schon die erste Bundesliga abgeschrieben hat. Das war noch nach der Hinspielniederlage in Kiel, wo sie 1-0 verloren haben. Dann verstehe ich das auch vollkommen, dass man gerade auf solche Fragen in solchen Momenten dann auch mal mit solcher, sagen wir mal, unterschwelligen Aggressionen reagiert oder auch ein bisschen frech wird oder so, und das natürlich dann auch alles immer gleich negativ einem zur Last gelegt wird, dann durch verschiedene Berichterstattung. Das finde ich auch sehr schwer. Und wie du schon sagst, es gibt halt so und solche Momente. Klar, wenn man gewinnt, Pressekonferenz, das fällt einem gut, fällt einem leicht, da geht es einem gut, da hat man ein gutes Gefühl. Wenn man verliert, je nachdem, wie halt auch die Niederlage war, ob man vielleicht auch mit sich selbst eher mehr zu kämpfen hat an dem Tag, ist, glaube ich, auch immer sehr tagesabhängig, wie auch die Stimmung ist im Allgemeinen, dann glaube ich auch, dass manchmal solche, sagen wir mal wirklich auf gut Deutsch, dämlichen Fragen, ja wirklich super dämlichen Fragen, wie auch in Kai Havertz gestellt wurden und da nochmal kurz, also wirklich auch wirklich die letzte Fußballparallele am heutigen Tag von mir, aber da wird er gefragt, Champions-League-Finale hat das 1-0 oder das entscheidende Siegtor gemacht, dann wird er gefragt, ob er denn das Geld jetzt wert sei, das Chelsea für ihn gezahlt hat, weil er ist ja der teuerste Chelsea-Transfer.
So eine Schwachsinnfrage.
Das ist auch wirklich eine Unverschämtheit. Und da wird den Spielern, die uns quasi auch unterhalten, die da ihr Herzblut geben, auf und auch dann eben neben dem Platz im Endeffekt bei solchen Blödsinn dann auch Unrecht getan in meinen Augen. Und dann verstehe ich auch tatsächlich, wenn eine Naomi Osaka, die auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat mit der Presse eindeutig und die auch schon von der Presse geliebt wurde, aber auch schon ja, angefeindet wurde, dass sie dann da sowas vor sich oder vorbringt und auch sowas durchzieht. Davor habe ich Respekt und das verstehe ich. Ich verstehe aber auch, wenn man da so diesen kleinen Hintergedanken hat, den man natürlich, man hat immer irgendwo einen Hintergedanken, es gibt immer einen kleinen Haken, wie du jetzt sagst, Sanz ist nicht ihre Stärke. Kann sein, dass es natürlich auch zu ihrem eigenen Schutz in dem Sinne ist, dass sie sich dann nicht ihr blödes Spiel oder ihr schlechtes Spiel noch vorhalten lassen möchte von eben solchen Pressenbeuteln. Aber wie du sagst, es gehört irgendwo dazu, aber Frage ist eher, sollte es dazu gehören? Meiner Meinung nach sollte das schon im Rahmen des Respekts stattfinden, sowohl vom Spieler als auch vom Reporter oder eben Kommentator etc.
Ich finde, man sollte auf jeden Fall, es muss sich auf jeden Fall was ändern, aber für mich ist nicht der richtige Weg, es zu boykottieren, sondern der richtige Weg wäre, in Austausch mit Medienvertretern zu gehen und gemeinsam eine Lösung zu suchen. Man kann Sachen machen wie Pressekonferenzen nach hinten verschieben, dass die Spieler nicht direkt nach dem Spiel rein müssen, dass man vielleicht sie nicht auf alle Reporter loslässt, sondern dann nur auf Ausgewählte. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Für mich ist aber nicht der richtige Weg, einfach zu sagen, ich rede nicht mehr mit den Pressemenschen und ich habe so viel Geld. Das ist ja bei einer Osaka im Endeffekt der Fall. Sie hat so viel Geld gemacht, sie interessiert es nicht mehr, ob sie eine Strafe zahlen muss oder nicht. Sie zahlt halt die Millionen Strafe, weil sie genug auf der Bank hat, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist für mich nicht der richtige Weg. Wenn einem so ein Thema wirklich wichtig ist, dann sollte man in meinen Augen das ansprechen und versuchen, es zu verbessern und es nicht einfach aussetzen. Insbesondere, weil sie sich mit ihrem Boykott von Pressekonferenzen ja vor jeglicher negativen Publicity drückt, aber heute, ohne mit der Wimper zu zucken, ihr On-Court-Interview gegeben hat. On-Court-Interviews, wie wir wissen, finden nur statt, wenn man als Sieger vom Platz geht. Das hat, muss ich sagen, bei mir eigentlich den negativen Beigeschmack erst wirklich hinterlassen. Ich habe erst gedacht, okay, kann man verstehen, aus genannten Gründen, keine Media, keine Interviews zu geben, aber dann dieses Siegerinterview trotzdem zu machen, das muss ich sagen, fand ich da ein bisschen schwach.
Ja, schwierig. Sehe ich auch so jetzt, wo du es sagst. Mir war das gar nicht bewusst. Ich habe den Presseboykott auch gelesen. Aber jetzt, wo du sagst, dass die auch noch das auf On-Court-Interview gemacht hat, was ja auch wirklich direkt nach dem Spiel ist, wenn man dann auch sagen möchte, man möchte vielleicht auch noch seine Gedanken irgendwie zusammenschustern und da vielleicht auch nochmal in sich gehen, ist natürlich das Gegenteil der Fall. Also direkt nach dem Spiel, ich glaube, da hat sie sich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, würde ich jetzt mal so behaupten.
Das war unglücklich.
Das war wirklich sehr unglücklich. Wer sich auch vielleicht ein Stück weit ins eigene Fleisch geschnitten hat, dem, wo wir aber uns auch selbst auf die Schulter klopfen müssen, ist Zverev. Ich möchte den jetzt vorher nennen, bevor wir vielleicht noch zu anderen Personen kommen. Wir haben ja schon bereits erwähnt mit Team, die auch keinen guten Tag heute hatten. Ja, Zverev, wir haben letzte Woche noch kurz über ihn gesprochen gehabt, haben im dem Zuge auch gesagt, dass wir der Meinung sind, dass es sehr schwer werden wird für ihn, dass es darauf ankommt, wie er die ersten Runden spielt. Wir beide waren ja auch der Meinung und haben ihn ja auch schon häufig in den ersten Runden sehr kämpfen sehen, gerade auf Sand, da steht er sehr weit hinten, da ist er nicht so präsent, da lässt er auch den Gegner sehr oft sehr lange dominieren, verliert auch gerne mal den einen oder anderen Satz. Und heute gegen den Landsmann, gegen Oscar Otte, war das eben der Fall. Ich habe das Spiel leider nicht verfolgt, du kannst vielleicht gleich mehr dazu sagen, aber ich habe es so ein bisschen im Live-Ticker natürlich immer mal wieder mitbekommen. Zwei Sätze hinten, dann noch zurückgekämpft, 5-Satz-Krimi gewonnen, zufrieden, wahrscheinlich nicht, Körner gelassen, sehr wahrscheinlich. Wie siehst du das? Also hast du es gesehen und weiterführend vielleicht auch noch, haben wir vielleicht sogar recht und hat er schon zu viel Körner gelassen, wenn es jetzt in den nächsten Runden genauso weitergeht?
Ja, also ich habe das Spiel gesehen. Man muss sagen, die ersten zwei Sätze hat Otte einfach super gut gespielt. Er hat sehr gut aufgeschlagen, er stand sehr, sehr nah an der Linie, hat die Bälle sehr früh genommen. Diese Kombination Aufschlag-Vorhand ist super gelaufen und er war unglaublich effizient. Er hat, ich glaube, 4 von 5 Breakbällen genutzt, hat dann 6-3, 6-3 die ersten beiden Sätze gewonnen. Also er hat wirklich die ersten beiden Sätze das beste Tennis gespielt, was er spielen kann. Man muss aber auch sagen, fairerweise, dass Zverev unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Er hat viele Fehler gemacht, er war unsicher, er hat dann auch viel mit sich selbst gehadert, sich selbst verunsichert. Und dann im dritten Satz, im vierten Satz, im fünften Satz hat man gemerkt, okay, Otte wird immer müder, er kann die Linie nicht mehr so nah halten, er schlägt langsamer auf, er kann diese Kombination Aufschlag vorn nicht mehr so konsequent wegspielen. Die Kraft hat ihn einfach verlassen, um es mal ganz ehrlich zu sagen, wie es ist. Konnte das nicht über die volle Distanz von 5 Sätzen halten. Und dann kommt natürlich Zverev immer besser ins Spiel und kriegt auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein und gewinnt das Spiel am Ende. Ich glaube, am Ende hatten wir eine Spielzeit von knapp 3 Stunden. Das ist für ein 5-Satz-Match nicht super lang. Das heißt, Körner gelassen vielleicht nicht unbedingt in der physischen Region, aber auf jeden Fall mental. Ich denke, wenn du vor dem Turnier wie ein Zverev mit großen Sprüchen auffährst, sagst öffentlich, dass du das Turnier unbedingt gewinnen möchtest, dass du denkst, dass jetzt deine Zeit ist und dann fliegst du in der ersten Runde gegen Oscar Otte, der die 152 der Welt ist, den wir in der Bundesliga regelmäßig für Rot-Weiß Köln aufschlagen sehen und zwar nicht an Position 1, sondern an Position 4 gegen Robin Kern und Konsorten, dann ist es vielleicht... ist es nicht kongruent mit den Äußerungen vor dem Turnier. Und ich denke, es zeigt, dass Zverev leicht zu verunsichern ist und auch leicht ins Stolpern zu bringen ist. Und wenn wir uns sein weiteres Draw angucken, wer da noch so kommt, das sind alles nicht die Top-Spieler, aber es sind eklige Spieler, die kämpfen, die beißen, die alles geben werden. Und leider muss ich sagen, dass ich nach dem heutigen Spiel schon die Gefahr sehe, dass Zverev früh rausfliegt, einfach weil er es im Kopf nicht auf die Reihe kriegt. Ich denke, das ist das wirkliche Problem, was man heute gesehen hat. Nicht unbedingt das Spielerische, nicht das Physische, Kraftmäßige, sondern einfach das Mentale.
Okay, also habe ich ein bisschen Unrecht getan, wo ich, als ich gesagt habe, er steht sehr weit hinten und lässt den Gegner sehr viel kommen.
Nee, weil das stimmt schon.
Okay.
Ich denke nur, dass es vielleicht nicht unbedingt sein Plan war, sondern dass es mehr der Kopf war. Ich meine, wir kennen es alle, wenn du verunsichert bist, dann gehst du vielleicht eher einen Tick nach hinten, weil du mehr Zeit willst, du willst irgendwie ins Spiel reinkommen, wirst defensiver. Also du hast schon richtig beobachtet, richtig gesagt. Ich glaube nur, dass der Grund nicht eine Spielausrichtung war, sondern dem Mentalen, dem Kopf geschuldet war.
Okay. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was Zverev noch in diesem Turnier fabriziert, ob er seinen, ich glaube, auch eher eigenen Ansprüchen gerecht wird. Ich glaube, unseren Ansprüchen würde er schon gerecht werden, wenn er die zweite Woche jetzt mal in erster Linie erreicht. Immer so kleinere Etappenziele würde ich mir auch persönlich setzen. Aber Zverev ist ja dafür bekannt, dass er keine halben Aussagen macht, sondern ganze Ansagen und für ihn wird wahrscheinlich nichts anderes als der Turniersieg auch wirkliche Zufriedenheit bringen. Ja, ich habe quasi es schon vorhin angeteasert und ich glaube, du warst auch schon mit dem Kopf bei ihm. Team, Dominic Thiem scheidet aus gegen Pablo Andujar, den so einen argentinischen Spieler hatten wir.
Spanier, glaube ich, oder?
Spanier, Entschuldigung. Hat ja auch schon Federer jetzt in den letzten Wochen geschlagen. Der Mann hat einen Lauf gegen Top-10-Spieler, würde ich mal behaupten. Der baut da ordentlich seine Quote aus. Wie hast du das Spiel gesehen? Oder hast du das?
Habe ich auch gesehen. Heute war ein großer Tennistag. Und ich finde, das Spiel war so ein bisschen der Gegenentwurf zu Zverev. Es war, beide haben gut gespielt. Am Anfang, Thiem hat die ersten beiden Sätze gewonnen, Andujar dann die letzten drei. Und man muss sagen, es war gar nicht so, natürlich hat Dominic Thiem nicht sein bestes Tennis gespielt. Wenn er sein bestes Tennis spielt, verliert er nicht gegen Andujar. Aber er hat solide gespielt. Er hat vielleicht ein bisschen mehr Fehler gemacht als sonst, aber er hat auch offensiv gespielt, aggressiv, und Andujar hat einfach super gespielt. Er hat die Rallyes gut gehalten, hat gefühlt keinen Fehler gemacht auf einem sehr hohen Niveau, hat sehr kreativ die Punkte selber aufgebaut, Druck gemacht, den Weg ans Netz gesucht. Also ich finde, da muss man jetzt auch gar nicht von einer schlechten Partie von Thiem reden, sondern einfach von einer super Partie von Andujar, der seine Form, seine Leistung auch in Genf mit dem Sieg gegen Federer bestätigt und der das Spiel verdient gewonnen hat.
Alles klar. Ja, das Spiel werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen, beziehungsweise eben die Zusammenfassung auf vielleicht DAZN. Ich weiß nicht, ob die das hochladen. Vielleicht hast du da mehr Informationen.
Ja, oder auf YouTube ist es, glaube ich, sonst YouTube immer.
Da kann ja, Tennis TV oder so bestimmt, ja. Oder French Open sogar selbst. Wobei, die haben immer, da muss ich sagen, die haben immer so 3-Minuten-Highlights gefühlt.
Ja, dann würde ich bei Tennis TV gucken. Die haben eigentlich immer gute Sachen. Also vom ganzen Tag sogar und dann von einzelnen Matches. Also können auch unsere Zuhörer, wenn sie da Lust drauf haben und sich nicht den ganzen Tennistag angucken wollen, einfach mal YouTube, Tennis TV. Da kann man eigentlich immer sich ganz gut in relativ kurzer Zeit informieren, die Spiele gut angucken. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Wenn nicht jeder so viel Zeit hat wie du und gefühlt 3 Stunden Zverev und noch 4 Stunden Thiem und wer weiß, wer da noch kommt. Zum Beispiel gab es auch heute noch ein Spiel von einem weiteren Deutschen, Jannik Hanfmann. Ich glaube, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Hat verloren gegen Laxonen. Ist, denke ich mal, jetzt keine Überraschung. Man hätte es ihm gewünscht, dass er gewinnt. Klar, ist aber jetzt nicht als absoluter Favorit ins Rennen gegangen. Somit, finde ich, muss man da jetzt nicht noch ein Fass aufmachen. Dimitrov-Aufgabe, auch sehr schade. Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag, dem ich sehr, sehr gerne zuschaue, super schöne Schläge hat. Leider eben in den letzten Jahren generell nicht den Erfolg, den man ihm vielleicht am Anfang seiner Karriere so ein bisschen zugesprochen hatte. Wir haben die Federer-Rückkehr morgen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich denke mal, da wirst du auch dann deine Zeit vor dem Fernseher verbringen. Und vielleicht noch als kleines Schmankerl für alle Grün-Weiß-Mannheimer oder auch generell Bundesliga-Fans, deutsche Tennis-Bundesliga. Wir haben noch ein internes Derby zwischen Federico Delbonis und Radu Albot, dem, ich glaube, Moldawier. Beide schon lange auf der Meldeliste für Grün-Weiß, auch beide sehr entscheidend für die ein oder andere Meisterschaft. Also wirklich schon beinahe Grün-Weiß-Urgesteine. Da freue ich mich persönlich drauf und bin gespannt, wer da das Rennen macht. Möchtest du noch eine kurze Prognose abgeben oder darf ich jetzt meinen schönen Spruch von vorhin nochmal wiederholen? Du darfst
gleich deinen Spruch bringen. Eine Sache liegt mir noch am Herzen, einfach natürlich, weil ich den Spieler persönlich kenne, mit ihm schon eine ernstzunehmende Runde Soccer-Golf gespielt habe und mich persönlich sehr für ihn freue, und das ist Maxi Matera. Der wird morgen auch wieder ins Tennisgeschehen eingreifen bei den French Open, hat sich durch die Quali gekämpft, spielt morgen seine erste Runde gegen Filip Krajinovic, ist, denke ich, für ihn auch ein Gegner, den er theoretisch schlagen kann. Wenn wir uns erinnern, inzwischen, glaube ich, sogar vor 3 oder 4 Jahren hatte Matera ja diesen super Lauf bei den French Open, wo er dann gegen Nadal leider in der 4. Runde verloren hat, aber super Tennis gespielt hat, danach seine schwere Verletzung, von der er sich jetzt zurückgekämpft hat. Und ich denke, es ist für ihn ein super Erfolg, schon wieder im Hauptfeld zu stehen. Oder was heißt schon wieder, dass er mal wieder im Hauptfeld steht, und wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Und ich freue mich einfach, weil ich sozusagen ihn zumindest schon mal in Persona getroffen habe. Und einfach ein super Kerl ist. Deshalb drücke ich da auf jeden Fall morgen besonders feste die Daumen.
Ja, meine Daumen sind auch gedrückt. Man merke den unterschwelligen Flex, dass Jona auch die Prominenz kennt. Ja. Zumindest die Tennis-Prominenz, sogar schon zusammen Soccer-Golfen. Das ist ja schon beinahe zusammen eine Katze sich zulegen. Das sind ja nur noch ein paar Schritte entfernt.
Als sie mal sehen, die gemeinsame WG.
mal sehen, genau, was die Beziehung noch weiterbringt. Ich meine, Maximaterer, wenn es nicht läuft, kann man ja auch vielleicht Studenten-WG zusammen mit Jona Potrafke aufmachen. Gut, ich habe es vorhin quasi schon
Ja, da war was mit Eis und glatt.
Kongenial eingeleitet. Jetzt leider Gottes bewegen wir uns aber nicht mehr auf meinem persönlichen Glatteis. Also ich habe quasi die Schlittschuhe angezogen, genauso wie die Deutschen und generell die Eishockey-Fans der Welt. Und zwar steht ja noch die Eishockey-WM auf dem Programm. Sehr, sehr, sehr interessantes Feld von mir geworden, muss ich persönlich zugeben. Also wenn ich Sport geguckt habe oder sagen wir mal zeitlich gesehen, habe ich weniger French Open oder Tennis geguckt letzte Woche als Eishockey, weil mich der Eishockeysport wirklich in seinen Bann gezogen hat. Gerade die deutsche Mannschaft, die Spiele wurden natürlich dick im Kalender eingetragen. Da kann auch keine Klausur der Welt und auch keine Klausurenvorbereitung der Welt was gegen tun. Die habe ich wirklich mit sehr viel Freude geschaut. Natürlich anfangs noch sehr euphorisch, am Ende dann auch wirklich wie so ein, wenn ich Fußball gucke und mein Verein hier FC Bayern oder so schlecht performen sehe oder ungerecht behandelt sehe, dann fieber ich natürlich dann auch mit Fäusten vor den Fernseher mit und mit aggressiven Parolen. Ich fand es trotzdem richtig cool. Schön, dass ich quasi auch über den Podcast in so eine kleine Welt des Eishockeys oder große Welt des Eishockeys geschmissen wurde und bisher nur einen kleinen Ausschnitt davon sehen durfte jetzt bei der Eishockey-WM. Wie hast du die WM verfolgt? Hast du sie verfolgt? Was waren vielleicht ganz kurz, wir wollen jetzt nicht zu ausführlich werden, es gibt so viele Spiele diese Woche, die passiert sind, aber wie hast du vielleicht den Weg der Deutschen verfolgen können die Woche?
Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass du, dass der Podcast, dass ich dich jetzt so zum Eishockey gebracht habe und dass du den Sport auch gut findest. Und ich muss sagen, Eishockey ist immer super spannend und macht immer Spaß zu schauen. Wenn wir jetzt einfach mal die Spiele der Deutschen angucken, die letzten sind ja super ins Turnier gestartet. Jetzt die letzten Spiele gegen Kasachstan und Finnland, dann nicht mehr ganz so gut, unglücklich verloren gegen Kasachstan. Ein Penalty, über den man sich definitiv streiten kann. Für mich
absolut.
Für mich
da sind die Fäuste geflogen bei mir.
Ja, verständlich.
Also muss für ich mich sagen, ist das eine klare
Fehlentscheidung.
Ja, wirklich. Und wozu hat man denn dann diesen Video-Assess?
Also eben. Also wenn du einen Videobeweis hast, dann kannst du so eine Entscheidung in meinen Augen nicht treffen. Das ist das zweite Tor für Kasachstan, was sehr unglücklich ist. Dann das dritte Tor, wo der deutsche Verteidiger Moritz Brandt ausrutscht.
Umkippt. Ja, genau. Ja.
Ist auch, es ist wirklich Pech. Also sie spielen hinten natürlich Mann zu Mann, was im Eishockey aber üblich ist. Wenn er auf den Schlittschuhen stehen bleibt, ist da überhaupt kein Pass frei, da passiert gar nichts. Er rutscht aus, die Kufen verkanten sich im Eis und dadurch geht der Passweg auf, ist dann gut abgeschlossen vom Kasachen. Aber alles in allem eine sehr unglückliche Niederlage, die auch, finde ich, den Schiedsrichtern geschuldet war. Auch im Spiel schon viele Strafen, sehr einseitig verteilt, Strafen für Kasachstan nicht gegeben, hätte in meinen Augen nicht sein müssen. Dann das zweite Spiel die Woche, was auch leider verloren ging, gegen Finnland mit 1-2. Da finde ich, hat die deutsche Mannschaft super gespielt, gut gekämpft, Finnland aber klarer Favorit, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch auf den WM-Titel.
Haben Titelverteidiger, auch, oder?
Meine richtig, ich sogar
von 2018, ja.
Haben super gespielt, alles gezeigt, was es gibt, unfassbar schnelles, körperliches Eishockey gespielt, viel Zug zum Tor, da kann man mal verlieren. Die Deutschen jetzt auf Platz 4 in der Tabelle, da muss man hoffentlich schauen, dass sie weiterkommen.
Man USA muss dazu wird schwer. Sagen,
ja, USA wird schwer, die ganzen nächsten Spiele, also sie spielen jetzt noch gegen USA, glaube ich, gegen Lettland und das war's, oder? USA und Lettland noch.
Ich meine, aber Lettland ist dann quasi das Spiel, weil Lettland ist ja auch momentan, was ist Lettland? Hilf mir.
Lettland ist Sechster, aber hat ein Spiel mehr als Deutschland. Also Lettland hat 2 Siege, 4 Niederlagen. Deutschland im Moment bei 3 Siegen, 2 Niederlagen. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Deutschland gegen die USA leider verlieren wird, dann wäre es 3-3, dann würde man sozusagen ins entscheidende Spiel gegen Lettland gehen.
Genau, das habe ich, glaube ich, auch so durchgerechnet gehabt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Man hat ja, oder ich kriege ja dann auch immer viel mit, was generell so in der Eishockey-Welt so ein bisschen passiert, auch sprich Playoffs in der NHL, habe ich auch das ein oder andere Spiel ein bisschen verfolgen können, tatsächlich sogar live, und war wirklich super impressed, also erstaunt und beeindruckt von diesen Spielweisen. Ein Spieler, ich glaube, für jeden Eishockey-Fan, für dich wahrscheinlich einfach ein Name, der wie der Ronaldo quasi des Eishockeys sein wird, Connor McDavid. so ein Spielertyp, unfassbar, dass der da leistet, wie schnell der ist, was für eine Dynamik auch in der NHL vorherrscht. Klar, wenn ich mir dann die Spiele der Deutschen anschaue, ein kleiner qualitativer Verlust ist da schon zu erkennen, aber trotzdem auch der Wahnsinn, was bei der WM, was die Deutschen da abreißen, gegen Kanada gewonnen, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, das war ja auch erst diese Woche, es ist halt ein sehr enger Terminkalender, auch ein Wahnsinnsspiel gewesen, wo auch die Deutschen, ähnlich wie Kasachstan, so ein bisschen, oder im Spiel gegen Kasachstan auch so ein bisschen benachteiligt wurden, auch wieder in meinen Laienaugen, aber wurde dann auch häufiger noch von den Kommentatoren aufgegriffen, diese Thematik, dass da doch die ein oder andere Strafe ein bisschen zu merkwürdiger erschienen oder zu stark oder zu schwerwiegend, sagen wir es mal so, für das Vergehen erschienen. Insgesamt, ich bin gespannt, was die Eishockey-WM noch bringt. Ich hoffe natürlich, dass die Deutschen es irgendwie schaffen, Platz 4 zu festigen in den kommenden Spielen oder zumindest eben dieses Weiterkommen zu festigen. Platz 4 ist ja so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, was man aber, ich glaube, dankend trotzdem annimmt als deutsches Team, dass man einfach weiterkommt. Danach wird es natürlich super schwer. Das darf man, denke ich, oder sollte man jetzt sich schon mal darauf einstellen, dass das Weiterkommen dann gegen wahrscheinlich Russland in der anderen Gruppe dann doch wahrscheinlich zu einem relativ frühen Ende führen wird. Aber ich freue mich trotzdem auf spannende Spiele, einfach weiterhin solche tollen Spiele. Und ich bin da der festen Überzeugung, dass ich mich auch in den nächsten Tagen amüsieren werde und natürlich auch unterhalten gefühlt werde.
Und man muss immer dazu sagen, im Eishockey finde ich es von allen Sportarten, über die wir hier so reden, am meisten möglich, weil viel über den Kampf geht und die deutsche Mannschaft kämpft, das zeichnet sie aus, blockt sehr, sehr viele Schüsse, versucht sehr körperlich zu spielen. Es ist alles möglich. Natürlich, wie du sagst, muss man gegen Russland ran, wird es schwierig. Muss man gegen die Schweiz ran, wenn man es noch irgendwie an Kasachstan vorbeischafft auf den dritten Platz, sehen die Chancen schon wieder anders aus. Ich denke, wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir haben beide die WM lieb gewonnen, den Eishockeysport lieb gewonnen. Und sind gespannt, was die nächste Woche bringt und wie es weitergeht bei der Weltmeisterschaft.
Ja, und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Folge. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, aber ich denke, wir sind so bei der 1,5-Stunden-Marke jetzt angekommen. Ich glaube, das ist eine solide Zeit gewesen. Jona, es war mir wie immer ein Fest, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hat auch so ein bisschen diesen Zusatzelan bei uns gemerkt. Wir waren einfach, glaube ich, einfach letzte Woche auch so ein bisschen, ich natürlich, und so ein bisschen demotiviert oder auch ein bisschen müde von der ganzen Reise. Und jetzt aber wieder in alter Frische, wie ich anfangs angekündigt habe. Hoffentlich ist es auch so durchgekommen bei euch da draußen. Mir hat Spaß gemacht, wie gesagt. Und Jona, ich freue mich auf die kommende Woche. Dann, du gibst uns jetzt noch gleich allen einen kleinen Ausblick auf unsere kommenden möglichen Themen. Die werden wahrscheinlich noch im Laufe der nächsten Woche ergänzt. Ich freue mich. Hau rein. Ciao, ciao.
Mach's gut, Felix. Auf jeden Fall heute wieder mit mehr Elan. Deine Überleitungen on point. Besser kann man es nicht machen. Der Ausblick auf die nächste Woche. Viele würden jetzt vielleicht erwarten, dass wieder was mit Radfahren kommt, aber der Giro d'Italia ist nach 3 Wochen vorbei. Egan Bernal, der Sieger, das an der Stelle auch nochmal ganz kurz eingeschoben. Also was steht nächste Woche wirklich an? Wir haben weiterhin die Eishockey-WM, sehr, sehr spannend. Wie schon besprochen, auch die French Open, die laufen. In 1,5 Wochen steht dann auch die Weltmeisterschaft an. Das heißt, wir werden auch viele Testspiele der einzelnen Nationalmannschaften kriegen. Ja, wie versprochen, werden wir definitiv zur Fußball-Europameisterschaft auch noch einzelne Sonderfolgen machen, wo wir die Teams, die einzelnen Gruppen besprechen. Das wird dann die Tage auch noch auf euch zukommen. Wir haben die großen Playoffs der US-Sportligen in der NBA und der wieder Eishockey der NHL. Ja, und ich glaube, das wäre alles, was die nächste Woche ansteht, was man sich anschauen kann. Wieder eine super Sportwoche, super Sachen, super Spiele, viel Spannung. Wir werden unseren Spaß haben, ihr hoffentlich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, besprechen alles und kommen auf den neuesten Stand in der nächsten Folge von GOAT, eurem Sportpodcast.